Das Lustige ist,
Thilo hat richtig Spaß.
Ja, ich habe ja jetzt ein neues Pult.
Okay.
Und höre auf, darüber zu reden, weil schon deine Reaktion gerade so, okay, Pult, okay.
Machst du zwischendurch so einen kleinen
Ich kann so Geräusche
Scratch.
Machen und kann so jetzt alles regeln und pegeln und macht mich ganz glücklich, dieses Pult.
Also ist das jetzt ernst gemeint? Er kann Geräusche einspielen?
Ja. Also? Okay. Also, das stimmt, du hörst es ja nicht. Du
hast aber ich werde es jetzt nicht machen, weil es nicht professionell ist, wenn ich zum Beispiel...
Jetzt einfach bei meiner,
das hören nur wie beide.
Bei meiner mega professionellen Anmoderation wird plötzlich so eine Roboterstimme.
Ja, genau. Also,
das kann ich gerne. Hallo und herzlich willkommen.
Warte, herzlich willkommen. Nee,
hallo und herzlich willkommen.
Nee, ich glaube, Coco ist die Eins.
Coco ist jetzt.
Hallo.
Ja.
Also wenn ihr lacht, dann wissen wir...
Ja, dann habe ich Blödsinn gemacht. Aber ich werde nicht, das ist gemein, das können wir nicht machen.
Das machen wir nicht.
Gegen Fuck und mich. Ja. Und ich bin heute wirklich farbig gekleidet.
Ich auch, ich habe ein blaues Shirt an.
Ich habe heute keine Crocs an. Ich habe nicht gemacht, ich wollte ordentlich aussehen.
Okay.
Sind wir bereit?
Ich bin ready.
Ich bin noch sauer, aber ja.
Gut, du darfst, dann nimm die Sauerheit hier mit rein.
Voll.
Das ist immer gut. Wütende Literaturkritik ist das, was Deutschland noch mehr braucht.
Auf jeden Fall. Unsachliche,
wütende,
respektlos wütende,
sexistische Literaturkritik ist das, was Deutschland nach vorne bringt.
Das brauchen wir.
Das ist ein Insider. Ich möchte jetzt nochmal sagen hier, Disclaimer, das war nicht, ich möchte nicht sexistische Literaturkritik. Es bezieht sich auf eine Debatte, die gerade in Deutschland geführt wird zu einem sehr bekannten Literaturkritiker, der meiner Meinung nach nicht gut mit Literatur umgeht.
Nee, obviously nicht. Also sichtbar nicht.
Ja. So, das wollte ich dazu nochmal gesagt haben. Und dann überreiche ich das Wort an Luca.
Das Mikro.
Und wir freuen uns alle auf eine Anmoderation.
Eine Anmoderation. Okay.
Das ist dein Moment, das Luca.
Mein Moment. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buchclubs. Sind wie immer Coco, Thilo und ich, Luca, dabei. Und wir haben heute einen Special-Gast mit am Tisch sitzen und das ist Fuck. Fuck schneidet bei uns ganz viele tolle Filme und er ist heute vor allem auch dabei, weil er mit dazu beigetragen hat, dass wir dieses Buch gelesen haben, über das wir heute sprechen wollen. Und wir sprechen über Menschen wie wir von, ja, mal gucken, Ti Tang Tao Zhang. Fuck darf mich im Nachgang immer verbessern. Ich probiere nämlich mein bestes Namen auszusprechen, wie sie auch wirklich ausgesprochen werden. Und bevor wir über das Buch gleich sprechen wollen, habe ich noch ein paar Sachen, über die ich auf jeden Fall nämlich mit euch sprechen will und die ich jetzt schon mal am Anfang teasern möchte, damit die Leute diese Folge auch unbedingt hören. Ich möchte nämlich in dieser Folge auch über Dinge sprechen wie Heimat, Heimweh, den Begriff von Liebe, Familie und Freundschaft und natürlich eigentlich das größte Thema über Migration und Rassismus. Und genau, das sind die Sachen, um die es heute gehen soll. Und wer möchte denn erzählen, um was es in dem Buch eigentlich geht, was wir alle gelesen haben?
Ich freue mich, dabei zu sein, wollte ich mal kurz sagen.
Guck, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Nachdem ich ja heute gesagt habe, es ist der erste Podcast, den wir zusammen machen, und du gesagt hast, nee, der dritte, den wir jetzt zusammen machen. Ich so, okay, vergessen. Aber
das ist quasi der erste hier in diesem Studio.
Stimmt. Und ich finde auch sehr wichtig, dass du dabei bist, weil ich glaube, wenn wir drei über dieses Buch diskutiert hätten, also Coco, Luca und ich, wäre das immer so ein Schwimmen im Nebel. Also ich hätte aus meiner Erfahrung aus dem Osten erzählen können, weil ja im Osten man viel stärker mit Menschen aus Vietnam konfrontiert wurde und irgendwie sie im Umfeld stattgefunden wurden, insbesondere in dem Bezirk, in dem ich groß geworden bin, in Berlin-Lichtenberg. Davon hätte ich erzählen können und das war's. Und ich hätte so Anekdoten, die ich trotzdem erzählen will, wo es Berührungspunkte zwischen mir und Menschen aus Vietnam gekommen ist und wie das für mich war als Kind zum Beispiel auch. Aber das machen wir alles später. Luca, ich finde deine Einwände ganz toll mit Heimat und das ist genau das, worum es ja auch in dem Buch geht. Und jetzt geht es ja, glaube ich, darum, wer es vorstellt, ne?
Coco. Auf gar keinen Fall. Weil ich habe letztes Mal schon
vorgestellt, ne?
Dein Thilo.
Ja. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Also dieses Buch ist eine ganz interessante literarische Kategorie. Das ist ein Memoir. Es ist ein Buch, was sozusagen die Wirklichkeit nutzt und aber eine Fiktionalisierung verwendet.
Aber ist ein Memoir nicht, wenn jemand gestorben ist?
Nee.
Okay.
Also gut. Auch. aber früher nannte sich das erzählerisches Sachbuch. Und das war dann zu schmucklos, glaube ich, der Begriff der erzählerisches Sachbuch. Wurde umbenannt dann eben ein Memoir, insbesondere wenn eben die Person, die Autorin oder der Autor von einer eigenen Lebenserfahrung erzählt, aber sie fiktionalisiert, sie erweitert, Personen hinzufügt, Namen ändert und sich nicht 100% ans Drehbuch der Wirklichkeit hält. Das ist diese Kategorie Buch, was es besonders macht zu lesen, denn wir lesen die Lebensgeschichte von Tao, wie sie als Elfjährige, glaube ich, elf war sie.
Im Buch meinst du?
Im Buch, ja. Aus Vietnam nach Deutschland kommt, zu ihrem hier schon in Deutschland lebenden Vater. Und wir erfahren in diesem Buch sehr viel, was das mit einem macht. Mhm. Mit einem als junge Frau, als Mensch, der erwachsen wird dann in Deutschland, der erwachsen wird in einer Kleinstadt, dann in einer Großstadt lebt. Wir erfahren, was das mit einem macht, wenn man von seiner Familie, von seinem Vater getrennt ist so lange und was das mit der eigenen kulturellen Identität macht. Mhm. Also wie fühle ich mich wo zugehörig? Und man könnte jetzt meinen, das ist ein Buch, was ich auf jeden Fall schon häufiger gelesen habe in anderen Diaspora- oder Migrationsgeschichten, in erzählerischen Sachbüchern oder auch in Romanen. Aber ich finde, dass Tao eine ganz besondere Sprache gefunden hat, um das zu erzählen und einen ganz besonderen Anspruch an den Leser oder an die Leserin stellt. Und darüber können wir gleich im Detail reden. Habe ich irgendwas vergessen?
Ich finde, du hast es gut zusammengefasst.
Natürlich werden, und das kann man auch dazu sagen, all das, was man, werden all die Randbereiche oder Bereiche, die Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen aus Vietnam betreffen in Deutschland, erwähnt. Also besonders die rassistischen Ausschreitungen in den 90ern finden statt. Das ist also alles wird einmal erklärt und gibt ein, ich mache noch kein Urteil, machen wir später. Das ist jetzt sozusagen das Letzte, was ich dazu sagen will. Ist.
Ja. Meine erste Frage, hat sie eigentlich in dem Buch irgendwann jemals gesagt, dass es wirklich ihre Geschichte ist? Also ich finde, man hört es ja auch raus, aber gibt es Interviews, weil ich habe es dann mich danach gesucht, ob sie also, darüber spricht, dass es wirklich, in welchen Teilen das ihre Geschichte ist. Stimmt, du warst ja bei einer Lesung.
Ich war bei der Lesung ja. Und da hat sie auch, also da gab es auch explizit eine Frage, ob das autobiografisches Buch ist und da hat sie explizit gesagt, nein.
Ah.
Das ist kein autobiografisches Buch.
Dann ist es auch kein Memoir, dann muss ich das
doch, tun. Aber sie meinte, natürlich ihre Erfahrungen spielen damit ein in diese Geschichte. Also sie wollte explizit sagen, das ist keine Autobiografie.
Okay. Aber das ist interessant, weil ist es nicht aber auch ihr Leben? Also das mit diesem.
Das ist halt die Sache jetzt. Also ja. Das kam mir jetzt nicht raus. Ich denke, das ist jetzt meine Interpretation, das ist autofiktional.
Ja. Ich also denke, du kannst so gar nicht schreiben, ohne da viel deswegen, von dir reinfließen ja. zu lassen. Also da. Das aber weiß man, ist sie so nach Deutschland gekommen? War das so, dass ihr Vater, also sind das Teile, die...
Sie ist, glaube ich, 1999 nach Deutschland gekommen.
Mit 13 kam sie nach Deutschland.
Ja.
Okay.
Also ich denke, das sind Parallelen da.
Ja.
Aber am Ende ist es ja, glaube ich, auch relativ egal, ob das jetzt ganz klar abspiegelt, was ihr Lebensgeschichte ist.
Total.
So, deswegen, ich denke, es spielt einfach mit ein, ihre Geschichte ja. darin.
Mhm.
Und wir können es, ich finde, deswegen ist das Buch auch so schön, weil das hat irgendwie auch eine Geschichte erzählt, wo man denkt, okay, das ist nicht alles rein dokumentarisch biografisch, sondern spielen auch viele so fiktionale Sachen rein, denke ich, die das irgendwie sehr schön lesbar machen.
Mhm.
Ja.
Und man verfolgt eben ein Leben und das ist auch das, genau. was ich ein bisschen so in meiner Anmoderation gesagt habe, es war, weil es natürlich eine Geschichte, die man vielleicht auch schon öfter gehört hat, also aus verschiedenen Kontexten, was du auch gesagt hast, aber ich finde eben, es hat ganz viele Aspekte auf dem Weg, während man ihr folgt, die mich selbst so doll auch zum Nachdenken angeregt haben und auch selbst zu hinterfragt haben als Person, die ja nie, also keine Migrationsgeschichte hat, die nicht irgendwie ihre Heimat verlassen musste, aber die mich trotzdem so hinterfragen lassen hat, wo ist eigentlich mein Platz in der Welt, was bedeutet Heimat für mich, was bedeutet Familie für mich, weil das sind ja alles Fragen, wo wir alle gleich sind, also wie wäre das für mich so mit einer Familie, was bedeutet Liebe in der Familie, wie ist es mit, also ganz viele Sachen.
Ja, das ist interessant, das hat sie ja im Rahmen der Lesung auch gesagt, das ist ein Buch, das Buch heißt ja Menschen wie wir.
Ja.
Und das ist ja nicht nur explizit für Menschen mit vietnamesischer Diaspora, sondern es geht ja um die Frage der Heimat.
Das finde ich
das
so schön.
Das ist ein Buch für alle Menschen wie wir, das für Menschen, die sich diese Fragen stellen. Und das fand ich sehr schön gesagt, so, weil jeder kann sich davon so ein paar Punkte rausnehmen und so ein bisschen damit identifizieren. So. Natürlich nicht im ganz großen Diaspora.
Genau, uns würde halt der Kontext fehlen, das Land verlassen zu haben, wo unsere Eltern aufgewachsen sind, wo wir selbst aufgewachsen sind. Ich finde es aber jetzt mal so grundlegend viel schwieriger, über so ein Buch zu sprechen, als über einen Roman. Das fällt mir viel schwieriger, weil man Menschen ja auch nicht auf die Füße treten will, wenn es deren Geschichte ist.
Mhm.
Was ich gar nicht machen will. Ich will das nur manchmal so, weil ich kann das, hätte es auch nicht als Memoir bezeichnet, egal welcher Begriff da wirklich korrekt ist, sondern ich hätte auch immer gesagt, das ist ein ich-erzählendes Sachbuch.
Ach krass, also noch, bei dir ist es dann...
Noch trockener, hätte ich es formuliert. Also genau, jetzt, wo ich weiß, weil ich hätte es jetzt einfach genommen als ihr plus minus ihre Geschichte, weil so kannst du ja wirklich nur schreiben, was du auch erfahren hast. Und dann finde ich es viel schwieriger, das zu judgen oder drüber zu reden, wenn man das weiß, als wenn man total weiß, okay, das ist jetzt mehr wie... Für Paulina ist ja so einfach, dass es totale Fiktion und noch ein bisschen zauberhaft und alles drum und dran. Es ist mir viel einfacher, drüber zu reden.
Das ist interessant, weil das hat meine Freundin auch gesagt, zum Beispiel über Tahsin Dogans Buch, Mama lernt bitte Deutsch. Ja. Meint sie, das ist schwierig, das zu beurteilen, weil das ist ja seine Lebensgeschichte.
Total.
Und das irgendwie, wenn man was beurteilt, dann urteilt man irgendwie auch über sein Leben.
Voll.
Ich glaube, das gleiche Gefühl hat es bestimmt hier auch bei dem Buch, ne?
Ja. Wobei ich finde, bei dem Buch kann man trotzdem das auch voneinander trennen, weil ich würde niemals, also man würde ja niemals eine Geschichte von einer Person judgen oder ich glaube jeder, also das ist ja einfach ein super schwerer Weg, aber ich glaube in dem Falle hat das Buch ja besonders, also ist ja so besonders wegen den Themen, die es aufgreift und wegen auch der Sprache und wie es eben auch strukturiert ist. Und ich finde, darüber kann man ja schon, also man würde ja nicht, wenn man das Buch jetzt bewertet, nicht die Geschichte bewerten oder sagen, es ist eine schlechte Geschichte. Also es ist halt ein Leben. Und
vielleicht ist das nur so ein Gefühl dann davon, dass man das judged. Gell?
Aber und was es dann besonders macht, ist aber alles außenrum. Und natürlich, dieses Buch besteht ja auch nicht nur aus der Geschichte und den Gefühlen, sondern eben auch aus dieser vietnamesischen Tradition, also diesen Liedern und den Gedichten. Da spielt ja ganz viel mit rein.
Ja.
Okay, die Frage an dich. Für wen glaubst du, wer sollte dieses Buch lesen? Oder ist auch eigentlich Frage an euch alle, weil das habe ich mich während des Lesens dieses Buchs die ganze Zeit gefragt. Wer
alle.
Ist. Ja, man würde sagen, alle müssen das lesen.
Ich glaube, auf den ersten Blick denkt man erstmal nur, vor allem für Menschen mit Migrationsgeschichte.
Ja.
Aber ich finde, gerade Menschen ohne Migrationsgeschichte sollten gerade dieses Buch lesen. Ja. Es werden einfach so viele Fragen auch behandelt und beantwortet. Aus ihrer Sicht natürlich. So, und. Ich finde gerade eigentlich Menschen nicht mit Migrationshintergrund sollten dieses Buch lesen.
Das hatte ich
Verständnis so haben.
Ich hatte das, also ich hatte mehrere Gefühle während des Lesens dieses Buchs, für wen das eigentlich gemacht ist. Am Anfang hatte ich, das hatten wir kurz auch besprochen, hier so mal beim aneinander vorbeilaufen im Büro, dass ich das Buch sehr herausfordernd finde. Also ich stelle mir gerade vor, ich bin ein 17-jähriger junger Mensch oder egal, Alter ist eigentlich egal, habe mich mit dem Thema Migration noch nie so richtig auseinandergesetzt, nehme dieses Buch mit und ich kriege niemanden, also man braucht, also es gibt ja so im Schreiben, ich nehme mir mal kurz an die Hand und ziehe die Person mit ins Buch, damit er das Buch auch wirklich zu Ende durchliest. Mhm. Und ich fand am Anfang, dass wenn du gar keine Erfahrung mit dieser Art Literatur hast, dann kann es sein, dass du rausgeschmissen wirst aus dem Buch, weil diese ganzen Referenzen zu Vietnam und vietnamesischer Kultur dir so ohne Erklärung gegeben werden. Also ich fand es am Anfang relativ schwierig, ich wusste, ich lese das weiter, und habe versucht, mir vorzustellen, wie wäre das, wenn es jetzt jemand wirklich liest, der keine Erfahrung mit dieser Art Bücher hat. Der hört dann, glaube ich, auf zu lesen, wenn er den x-ten Namen lesen muss. Also ich kenne es aus russischer Literatur. Wenn du ganz viel russische Namen gelesen hast, fliegst du alleine vom Lesen der Namen aus dem Buch
raus. Das fand ich sehr interessant, als du das gesagt hast, weil ich fand es komplett das Gegenteil. Ich fand das Buch sehr leicht zu lesen.
Mhm. Ich auch.
Und also ich fand halt, auch wenn da viel, gerade wenn diese zum Beispiel auch vietnamesische Schriftsteller genannt werden, was ich total toll finde, dass man einfach das honort, diese Schriftsteller zu nennen und dann noch die Gedichte auf vietnamesisch zu schreiben, ist ein Punkt, warum mir das Buch sehr gefallen hat. Ist es trotzdem sehr leicht zu verstehen. Also, was du gemeint hast mit trockener Sprache. Es ist alles nicht. Und trotz, also ist ja sehr.
Es ist nicht verkünstelt oder so. Es ist sehr direkt geschrieben. Sie erzählt. Aber das muss ich dir sagen, das kam bei mir. Ich glaube, deswegen bin ich so ein bisschen bei Sachbuch. Es war mir fast ein bisschen zu trocken runter erzählt oder zu schnell. Ich hätte viel mehr, weil ich habe nämlich parallel auch das andere Buch gelesen, was wir in die Runde geschmissen haben. Das können wir uns nicht leisten, von Miriam, Entschuldigung, Davandi, hoffe ich richtig zu sagen. Und da ist mir aufgefallen, dass das sind ja, da kommen ja zwei unterschiedliche Kulturen aufeinander. Ja. Und trotzdem ist das, über was Luca sprechen müsste, Familie, Liebe, wie funktioniert das, wenn man aus seinem Kulturumfeld gerissen wird und das woanders leben möchte, die Bücher sich sehr ähnlich. Also das fand ich sehr interessant, dass das, egal ob das vietnamesisch oder eine andere Kultur ist, die Menschen mit den gleichen Problemen konfrontiert, was jetzt
die Rassismuserfahrung ist identisch.
Es ist nicht nur Rassismus, sondern es ist auch diese Identifikationsfrage.
Genau, das fand ich nämlich auch hochinteressant. Sie kriegt ja eine Schwester nochmal, die dann in Deutschland geboren wird. Wo ist ihre Heimat? Das fand ich eine hochinteressante Frage in dem Buch. Und auch, dass ihre Schwester, erinnert ihr, also kurz zum Kontext, der Vater geht als erstes alleine nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Mhm. Mutter und Tochter kommen nach und in Deutschland kriegen die Eltern zusammen noch ein zweites Kind, die dann ausschließlich in Deutschland aufwächst. Und am Ende, Achtung, Überraschung, ich spoiler mal wieder.
Also spoilern wir eigentlich bei diesem
Thema? Immer.
Keiner kann sich hier beherrschen. am Ende ist ja, dass dann die ältere Tochter merkt, dass die Eltern unzufrieden sind in Deutschland und auch in ihre Heimat zurück wollen. Und dann wirft sich ja auf einmal diese Frage auf, die jüngere Tochter kennt ja nur die Mutter im Umfeld der deutschen Kultur. Ja. Kennt sie dann ihre Mutter wirklich, wenn sie nie in Vietnam wirklich gesehen hat? Das fand ich ultra interessant.
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, wie viel bist wirklich du, wenn du nicht in dem Umfeld bist, wenn du nicht wirklich zu Hause bist, kennst du dann die Person wirklich? Das fand ich mit Abstand die interessanteste Frage des ganzen Buchs.
Kurze Frage an euch beide, Luca, Coco, kann ich, oder auch an dich, Herr Vogt, natürlich, ich würde gerne mal einmal diese Fragen, die wir an das Buch und die Autorin eigentlich haben, in die Wirklichkeit holen und Fuchs so direkte Fragen stellen, wie du das wahrgenommen hast, in Deutschland zu leben, mit deinen Eltern hier. Also, können wir das tun? Du kannst.
Ich will jetzt nicht als Repräsentant dastehen, das würde ich ungern machen. Ich kann natürlich erzählen so ein bisschen von meiner Geschichte, aber ich will jetzt nicht so deep reingehen.
Du bist aber hier geboren?
Ich bin hier geboren. Mhm. Ich bin quasi die kleine Schwester im Buch.
Okay. Mhm.
Deswegen fand ich das Buch auch sehr interessant, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich lese die Geschichte meiner Schwester.
Dürfen wir dich dann fragen?
Aber nicht explizit, natürlich 1:1, aber ich habe das Gefühl, ich habe dieses Gefühl mit, was sie erfahren hat mit meiner Schwester. So.
Ja. Deine Schwester ist in Vietnam geboren?
Sie ist auch in Vietnam geboren, ja.
Aber das ist aber wirklich eine sehr gute Konstellation.
Das deckt sich, also es deckt sich fast ähnlich die Geschichte.
Da finde ich die einzig und interessanteste Frage von allen, bist du hier zu Hause, bist du gefühlt mehr der deutschen Kultur zugetan, weil du halt hier aufgewachsen bist? Findest du das befremdlich, dass deine Eltern die vietnamesische Kultur wahrscheinlich mehr kennen? Und die noch wichtigere Frage, hast du das Gefühl, deine Eltern nicht richtig zu kennen, weil du sie nicht in ihrem Kulturkreis hast erlebt?
Viele Fragen auf einmal.
Total. Da musst du dich bei mir dran gewöhnen.
Also. Ja, ist gut. Dann müssen wir aber ein bisschen Zeit nehmen, dazu ein bisschen durchzugehen. Also die erste Frage ist, wo ich mich mehr zu Hause fühle. Ne? Mhm. Es ist ein Wandel gewesen. Als Kind wusste ich gar nicht, wo ich hingehöre. Ich war einfach ein Kind. Und als Kind ist mit so rassistischen Erfahrungen zu machen, dann wusste ich das auch nicht einzuordnen, ehrlich gesagt. Und dann später im Jugendalter, da wollte ich eher deutsch sein, um dazugehören zu der Gesellschaft. Und das zieht sich ja in diesem Buch
auch
durch.
Ich wollte gerade sagen, das gibt es in dem Buch ja auch.
So, ey, checke, warum sie das so schreiben. Ja. Dieses Gefühl so, ey, ich sage extra nichts in der Klasse, ich mache extra komische Sätze oder sag irgendwas, um nicht aufzufallen oder um dazuzugehören, fühle ich komplett. Und das wahrscheinlich meine Schwester auch. Ja. Und das ist so diesen Leidensweg, auch unsere vietnamesische Identität in dem Fall abzulegen, also nicht abzulegen, aber in den Hintergrund zu stecken, nur um dazu zu gehören.
Ja.
Bei mir kam es echt mit dem Studiumalter und in meinen Mitte-20ern, dass ich mir gesagt habe, ey, ich höre jetzt auf, ich embrace meine vietnamesische Geschichte noch dazu, Hintergrund dazu. Deswegen würde ich sagen, ich sitze auf beiden Stühlen, wie Cem Özdemir mir mal gesagt hat, was ich ja gut fand. Das ist so, seitdem fühle ich mich auch wohl, wenn ich sage, ich muss mich nicht für eine Seite entscheiden, ich habe beides gleich viel. Und ich bin gerade dabei, viel mehr meine vietnamesische Geschichte nochmal aufzuarbeiten und nachzuforschen, auch die Geschichten meiner Eltern und so.
Ist denn bei, Entschuldigung, ich habe sehr viele Fragen.
Hau raus.
Ist denn bei, also die Deutschen sind ja eher so verschlossen, ich bin nicht super emotional mit meinen Eltern und frag die auch nicht so, hey, wie war eure Jugend? Das ist so typisch deutsch, sag ich jetzt mal, dass wir eher so unter der vorgehaltenen Hand, ich hab dich lieb, sagen.
Mhm.
In dem Buch ist das ja total oft so, dass sie sich nicht traut, ihren Vater zu fragen und so gar nichts weiß und so erst so ganz am Ende so um die Ecke kommt mit so, hey, erzähl mal. Wie ist das in der vietnamesischen Verhältnis Eltern-Kind? Seid ihr, ich glaube, das ist die Frage. Gibt es da die Möglichkeit, offen und emotional miteinander zu reden oder ist das eher?
Es ist anders emotional. Mhm. Also man fragt ja auch, unsere Eltern fragen ja nicht so, wie geht's dir, Kind?
Ja,
hast
das
du gegessen.
Ist auch in dem Buch. Ja, das fand
wie
ich
hast
auch
du gegessen? Hast du gegessen? Hast du gut gegessen?
Okay, krass.
Und wenn sie Sorgen machen, was sagen sie? Iss mal ein bisschen mehr.
Iss mal was. Mhm.
Also das ist so, das ist halt diese andere Emotionalität. Dieses Diepe, so, ey Mama, Papa, wie geht's dir? Das kommt erst jetzt in mein Alter. Mhm. Wenn ich jetzt so dieses Wissen habe und noch ein bisschen meinen vietnamesischen Wortschatz ein bisschen ausgebessert habe, konnte ich jetzt auch mehr meine Mutter spezifischer fragen, ey, wie war die Zeit damals ohne Vater? Also dass Papa, als Papa in Deutschland war, so.
Sprecht ihr vietnamesisch zu Hause?
Wir sprechen vietnamesisch zu Hause. Also damals, als mein Vater noch gelebt hat, konnte ich noch ein bisschen auf Deutsch switchen und er konnte übersetzen für mich. Weil Zao ist ja Sekretärin im Buch. Und mein Vater war der Sekretär in unserer Familie.
Ja.
Weil er hat auch sich um das ganze bürokratische Gedöns gekümmert. Deswegen es auch ganz schön war, als er noch übersetzen konnte für...
Ja,
wenn sie schon zum Beispiel mit meiner Mutter so über ein bisschen andere Themen gesprochen hat, deepere Themen, wo es nicht über oberflächliche Sachen geht, Da konnte mein Vater auch gut übersetzen.
Ich glaube, den Sekretär, die Sekretärin gibt es in jeder Familie. Egal, ja, ne? Ob das Türken, Italiener,
aber das gibt es auch, glaube ich, in deutschen Familien. Also bei uns ist der Vater der Sekretär, der ist so, das ist so.
Aber genau, ja. Bei Mika-Familien ist ja oft so, dass die Kinder das übernehmen.
Total.
Und bei dem Fall war es ja Tao.
Ja.
Mhm. So, und das ist so, oh, ich muss immer mal so Referenzen auch zu Tassims Buch nehmen. Ich finde es immer so krass, dass einfach Kinder einfach so früh diese
Verantwortung
aufgelegt wird.
Ja.
So ohne böses Willen der Eltern, sondern es musste halt gemacht
werden. Aus der Not.
Aus der Not. Und es ist so krass.
Was glaubst du, Fug, macht das mit einem, wenn man so früh schon Verantwortung übernehmen muss? Was ist das so? Was ändert das in einem?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann nicht sagen, was.
Ja.
Weil ich glaube, ich wurde behütet. Also ich hatte einen normaleren Erwachsenwerden-Weg eingeschlagen. Meine Schwester hat da bestimmt mehr Verantwortung getragen müssen als ich, weil sie hat sich auch um mich gekümmert.
Mhm.
Sie war natürlich meine große Schwester, hat dann natürlich auch so elterliche Aufgaben übernommen. Wie zum Beispiel, sie geht zum, Elternabend. Statt meine Eltern, weil die arbeiten mussten, ging meine Schwester hin, hat sich Notizen gemacht.
Das fand ich auch einen extrem wichtigen Punkt in diesem Buch, dass Migrationseltern es schwerfällt, überhaupt das an Zeit aufzubringen, was Kinder benötigen, weil halt extrem viel gearbeitet werden muss. Und das fand ich das ändert ja nicht nur, dann ist es ja fast egal, aus welcher Kultur du kommst oder woher du kommst, sondern wenn halt einfach keine Zeit für Emotionen und Liebe und Erziehung da ist, ist das natürlich ein total anderes Aufwachsen, als wenn man in einem gesättelten, in deinem Land, in dem, wo du deine Eltern auf... Klar, ihr wisst, wo ich hin will. Das ist ja, das ändert ja die komplette Ausgangssituation.
Diese Beschreibung vom Hasseln, die haben mich total beeindruckt. Also so, was die Familie alles aufgegeben hat für den Traum. Es ist ja am Ende der Traum vom besseren Leben, weil dieser Traum erfüllt sich ja nicht.
Das du wurdest auch betrogen auf dem Weg von deinem Onkel. Also
genau,
in dem Beispiel. Buch zum Beispiel.
Spoiler.
Wir dürfen noch einen Spoiler.
Ja, wir dürfen Spoiler.
Weil ich will dann nämlich auch über Tieren reden.
Ja.
Ihr Kindheitsfreund, weil das ist für mich der Stärkste. Also
das habe ich nicht verstanden, da habe ich ganz viele Fragen.
Ich habe auch so viele
sehr
Fragen.
Gut. Also
Tieren ist, wofür steht der?
Also ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir jetzt drüber reden wollen.
Ja, gleich. Und ich habe auch noch eine Sache, die ich sagen will.
Genau, deswegen erstmal Luca.
Wir sind heute ganz unstrukturiert, merke ich gerade.
Nein, heute? Nicht unstrukturiert. Nein, ich will noch eine Sache dazu sagen, weil für mich, ich habe das einmal gelesen und für mich beschreibt es das eigentlich ganz gut. Dieses ganze Buch und das ganze Leben, es fühlt sich immer an wie so dieses Leben in der Warteschlange. Also man wartet immer auf das nächste halbe Jahr, auf den Aufenthaltstitel, wird er verlängert, wie geht das mit dem dann weiter? Also es ist nicht so, dass man diesen Plan macht in die Zukunft, sondern es hangelt sich quasi immer so von Stück zu Stück und bisschen auch von Problem zu Problem, das gelöst werden muss. Und das hat in mir auch so ein Gefühl ausgelöst. Und deshalb, um einmal so diesen Full-Circle-Moment zu schließen, wo wir eigentlich angefangen hatten, ich würde das Buch nämlich auch jedem empfehlen, tatsächlich. Zum Glück gibt es eine Person, die Struktur reinschaut. Weil ich habe nämlich, während ich das gelesen habe, habe ich nämlich auch gedacht, ich finde, das ist eigentlich die perfekte Einstiegsliteratur, um mal zu verstehen, wie es ist, wenn man seine Heimat verlassen muss. Weil jetzt mal, und abgesehen davon, dass das einfach auch eine krasse Geschichte ist und es mit viel Problemen und so einhergeht, jeder kann sich in so vielen Sachen, auch als Person in dem Land, trotzdem wiederfinden, finde ich. Eben diese Fragen sich selbst stellen. Also was bedeutet Heimweh für mich oder wann hatte ich das letzte Mal Heimweh? Was bedeutet Heimat für mich? Was bedeutet Familie für mich? Was würde ich alles für meine Familie machen? Weil es geht ja auch viel um, wie viel Sorgen man in sich trägt um seine Familie. Und da muss man ja einfach nur einmal in sich selbst reinfühlen, wie das für einen selbst wäre, wenn man mit seiner Familie woanders ist oder weil man das letzte Mal von jemandem getrennt war.
Mhm.
Und deshalb, das hatte ich nämlich nicht so auf dem Schirm, dass das Buch Menschen wie wir heißt. Weil ich habe mich, obwohl ich natürlich keine Migrationsgeschichte habe und das auch nicht vergleichen möchte, habe ich mich sehr abgeholt gefühlt und habe sehr viel hinterfragt. Und ich finde, das gibt einem ein gutes Gefühl und ich wünschte mir deshalb, dass viele Leute das lesen.
Das ist interessant, da würde ich dir widersprechen. Immer noch. Also ich würde sagen, dieses Buch ist für fortgeschrittene Leser von in dieser Art Literatur. Du musst ein gesteigertes Interesse an dem Thema haben.
Nee, finde ich nicht.
Also ich finde so...
Ich finde, das ist so... Ist ein easy. Entschuldigung, wenn ich so hart widerspreche.
Ja, bitte.
Ich bin voll bei Luca. Ich finde, das ist ein Buch, das super schnell klar macht, was es alles beinhaltet, wenn du deine Heimat verlassen musst. Ja. Und das ist auch recht. Und das würde ich eher fast, oder vielleicht ist das, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, ich wäre gerne noch viel deeper reingegangen. Ich hätte super gerne gehört, aber man erfährt gar nicht so über ihren privaten Alltag, war sie mal verliebt oder irgendwas.
Da war sie sehr diskret, ne?
Total. Also ich hätte viel lieber gehört noch, wie im Familienleben, wie das vietnamesische Familienleben ist. Und das ist ja so auf sehr sachlicher Ebene alles erklärt. Deswegen finde ich den Einstieg für so Literatur, Menschen, die verstehen wollen, wie es ist, als Migrationsfamilie zu leben, extrem niedrigschwellig.
Was ich damit sagen will, ist, nicht, also natürlich soll jeder dieses Buch lesen, aber die Berührungspunkte mit der vietnamesischen Diaspora in großen Teilen Deutschlands sind gering. Du hast sozusagen im Osten, also Ostdeutschland, ist sich dieser Bevölkerungsgruppe innerhalb des Landes sehr bewusst. Und so weiter du aber in den Westen kommst, ja, umso weniger bewusst sind ja sich diese Menschen. Das heißt, dass diese Menschen vor Ort müssen ja irgendeine Form von Berührungspunkte haben, um zu sagen, ich lese jetzt mal ein Buch über Menschen aus Vietnam, die hier in diesem Land gearbeitet haben, die versucht haben, sich ein Leben aufzubauen. Mhm. Und der ist einfach, und wenn ich, also es ist jetzt eine Vermutung, der ist für Menschen in Stuttgart, wo wahrscheinlich eine andere Migrationsgruppe, Türken, Griechen sind, geringer. Und die werden, glaube ich, dieses Buch weniger verstehen als zum Beispiel jemand, aber der in Lichtenberg aufgewachsen ist.
Es gibt ja auch in Westdeutschland eine Community von Südvietnamesen. Aber
definitiv, ja.
Natürlich viel kleiner als in Ostdeutschland. Aber es gibt ja trotzdem viele Migrationsgeschichten. Die Menschen mit Migrationsgeschichten.
Ich glaube auch.
Das will ich dem Buch auch gar nicht absprechen. So, es ging nur um die Frage, wer sozusagen soll das Buch...
Aber genau das meine ich. Das ist so, es gibt viele Menschen mit den gleichen Berührungspunkten, was Luca auch meinte, so, ob du jetzt Migrationsgeschichte hast oder nicht, hast du irgendwann einen Berührungspunkt gefunden mit dem Buch. Und im Westen gibt es ja auch so viele andere Migrationsgeschichten, da connectet man einfach sofort. Ja.
Ich glaube auch, dass das Vietnamesische also, gar nicht so...
Genau, das ist gar nicht das Präsente. Es geht um dieses Heimat.
Das ist nicht der Punkt, den ich machen will. Also. Ich will sozusagen nicht... Was ich meine ist nicht, du musst nicht Vietnamesinnen als Nachbarn haben. Das meine ich nicht, um das Buch zu tun. Sondern es ist eher so, wann greift man zu einem Buch mit einem bestimmten Thema? Nämlich dann, wenn es dich auf irgendeine Art und Weise berührt oder betrifft. Dann fängst du ja an, dazu zu greifen. Und das ist bei diesem Buch... Also, Punkt, jeder sollte dieses Buch lesen, da stehe ich dahinter, das bleibt, aber wird jeder dieses Buch lesen, darauf will ich hinaus. Und ich glaube eher, dass ich glaube nicht, dass viele Menschen zu diesem Buch greifen werden, die keine Berührungspunkte mit der vietnamesischen Diaspora haben.
Das glaube ich nicht.
Also vielleicht noch, was ich auch gut finden würde, das Buch zum Beispiel in der Schule zu lesen. Und da würde
widerspreche ich gar nicht, auf jeden
Fall. Genau, da würde ich jetzt auch wieder auf meinen Punkt zurückkommen und das ist jetzt nicht...
Das hört doch mal auf mit deiner Struktur. Das ist ja voll.
Das ist so nervig halt. Weil es stimmt halt wirklich, diese Geschichte ist, glaube ich, wahrscheinlich mit sehr vielen anderen Migrationsgeschichten einfach austauschbar. Und es ist, deshalb können vielleicht viel...
Vergleichbar,
das meine ich. Und deshalb können vielleicht viel mehr Leute da auch mitfühlen.
Ja,
und es ist aber schön, dass man in diesem Beispiel, in dem Buch, dann aber in dieses vietnamesische Leben mit eintauchen kann und dann von der Kultur erfährt, wie war es denn überhaupt zu Hause? Und was gibt es überhaupt an Schriftstellern? Wie ist im Vergleich dazu die Jugend auch da groß zu werden? Und das könnte man ja dann mit anderen Kulturen einfach austauschen. Aber die Kernfragen bleiben ja und die bleiben ja bei jedem.
Ja.
Und das finde ich, glaube ich, das Schöne, dass man einfach, dass jeder sich diese Kernfragen stellen kann, egal wo man herkommt. Dass es aber schön ist, dass man da genau den Einblick in diese Kultur bekommt.
Ich fand das total interessant, auch also für mich persönlich, wirklich als Thilo Mischke, eben in Lichtenberg groß geworden, in Ostberlin, war das total spannend, weil ich festgestellt habe, ich weiß überhaupt nichts über diese Menschen, die mich mein Leben lang schon begleiten, die meine Nachbarn sind, die im Haus bei meiner Oma gewohnt haben, die man in der Kaufhalle trifft, irgendwie an deren Marktständen oder Spätis man einkauft. Ich weiß einfach nichts über diese Menschen. Und deswegen war für mich dieses Buch sehr besonders, weil ich endlich mal einen Einblick bekommen konnte, in wie viel Schmerzen eigentlich das bereitet hat, für ein besseres Leben in ein Land zu gehen, das dann plötzlich sich auflöst, zu einer Gefahr wird, in dieser Auflösung. Und dann zu sagen, ich gebe trotzdem nicht auf. Ich bleibe hier und versuche, träume weiter diesen Traum. Und das fand ich so, war für mich der Hauptgrund, dieses Buch zu lesen. Und das ist jetzt der Punkt, den ich machen wollte eigentlich. Das ist dieses so, ich habe dieses Buch unbedingt lesen wollen, auch weil es meine Nachbarn und Nachbarinnen sind. Und ich aber nichts über sie weiß. Und mir noch nie ein Buch über den Weg gelaufen ist. Also ich hab irgendwann mal vietnamesische Literatur mit 16 aus dem Osten gelesen, so aus Neugierde, aber hab's alles vergessen. Das war's.
Ich habe, glaube ich, auch noch nichts Vietnamesisches.
Es gibt doch dieses Sachbuch auch, oder?
Welches meinst du?
Es gibt
das was sich auch mit der vietnamesischen Kultur und dem Unsichtbarsein der Kultur in Deutschland beschäftigt, oder nicht? Das wollte ich mich auch, das steht schon sehr lange auf meiner Liste.
Ich kann das jetzt, mal raus. Ich such's mal, ja, wir schreiben es in die Shownotes.
Ja, voll.
So, und dieses Türöffnen fand ich so, ich meine, wir hätten auch beide öfter in der Mittagspause reden können. Haben wir ja.
Tun wir auch.
Haben wir auch schon. Mhm. Aber dieser Blick hinein in die Gefühlswelt, deswegen fehlt, glaube ich, auch Coco, dieses wie hat sich das angefühlt, wie war das, wenn man verliebt ist oder wie ist dieses, das war ja eher so ein ganz krasser Blick in eine Gefühlswelt rein. So, was macht das einfach mit einem auf 250 Seiten?
Ja, das ist jetzt der perfekte Übergang, weil Tien, ist es Freundschaft oder Liebe? Ich habe so viele Fragen zu diesem Konstrukt.
Also Tien ist die, ist ihre Jugendfreund.
Ihr Jugendfreund,
die sind zusammen aufgewachsen. Und die, dann haben sie diesen Motorradunfall. Und sie rennt einfach aus Unsicherheit aus der Situation weg. Weil sie
zu dem Zeitpunkt auch schon in Deutschland war. Und Angst.
Genau, sie
und sie hatte Angst, dass, wenn sie jetzt da bleibt, sie nicht mehr zurück nach Deutschland kann. Und statt ihren Freund zu helfen, ist sie weggerannt. Das war auch das letzte Mal, wo sie Tien gesehen hat. Eine lange Zeit.
So, und dann geht es ja im Buch viel später, 17 Jahre später, glaube ich.
Ja, ungefähr.
Kommt er aus einer Haftstrafe, ist er wieder auf Facebook verfügbar. Ja, auch super interessant, dass sie schreibt, dass die meisten noch Kontakt über Facebook halten. Ja, und das ist ja total von Deutschland nach Vietnam. Also er kommt nach einer Haftstrafe wieder in Freiheit und hat einen Facebook-Account und sie nehmen Kontakt auf. Und da ist völlig unklar, da bin ich auch überhaupt nicht, mir auch nicht einig in mir drinne, ist das Freundschaft oder reden die da über tiefe, tiefe Liebe?
Ich glaube, es ist tiefe Liebe, aber es könnte ummünzen in die eine oder andere Richtung, glaube ich, wenn man...
Ich glaube, er ist ein Vehikel einfach zu diese, für diese krasse Verbundenheit, die man zu
das
Heimat hat.
Das ist nicht mein Punkt, den ich sagen muss. Tien ist das Symbol für ihre Verbindung zu Vietnam.
Total.
Weil als sie Tien den Kontaktabbruch hatte, also nach dem Motorradunfall, das war auch die Zeit, wo sie mit Vietnam weniger...
Ja, wo sie Deutsche sein wollte.
Genau, wo sie auch wo sie erstmal klarkommen musste, in Deutschland zu sein, anzukommen, hier zu leben, sich zurechtzufinden. Und da entwurzelt man sich auch ein bisschen. Und das ist auch so dieser... Dafür steht Tien, meiner Meinung nach, das ist meine Interpretation dieser Geschichte.
Ja, glaube ich auch.
Und als sie auch mit Tien wieder Kontakt aufgenommen hat, man hat ja ihre Freude so richtig gemerkt, dass sie immer so FaceTime und sie kam gerade von einer Party, halb betrunken, hat dann an erstes an Tien gedacht, ihm das mitzuteilen. Das ist ja auch so dieses Wiedererleben deiner Wurzeln, deiner Herkunft mit Tien als Symbol.
Ja.
So.
Aber was dann passiert... Mhm. Was wir jetzt mal ausnahmsweise vielleicht nicht versuchen, wir es mal nicht zu spoilern. Also, was ist das? Warum passiert das? Warum hat er das verschwiegen? Und dann ist, weißt du, was ich meine? Der große Event am Ende in Tiens Leben.
Ja, noch die Enttäuschung.
Das ist super, dass Coco entscheidet, was gespoilert werden darf und was nicht.
Das Lustige ist auch,
ich sag's gleich laut.
Viele Leute haben ja auch gesagt, wir dürfen spoilern, weil die meisten Leute haben das Buch ja auch gelesen.
Aber vielleicht,
Sache,
weil wir haben jetzt schon viel gespoilert.
Das stimmt.
Aber gerade mit Tien, ich finde, das ist.
Nee, voll, dann sagen wir es nicht. Aber das war für mich nämlich auch der Punkt, wo ich dachte, okay, aber sie ist ja jetzt so traurig, schockiert.
Ja.
Hat sie irgendwie gefragt, warum hat sie es nicht mitbekommen? Ist es dann wirklich nur Freundschaft?
Aber ich finde, sie war viel zu wenig angefasst, als dass es Liebe sein könnte.
Aber, also Glaubst du?
Kannst du nicht? Wenn mir das passieren würde, da würdest du nicht im gleichen Land sein wie ich.
Auch wahre Worte.
Da wäre ich richtig sauer.
Ich glaube, sie ist einfach ein bisschen pragmatischer, was es angeht.
Das fand ich eben ganz im Buch, dass sie sehr pragmatisch
ist. Sie ist halt pragmatisch, deswegen fehlt ihr wahrscheinlich dieses, ihre innere Welt.
Ja.
Ich glaube, sie hat deinen Fokus einfach mehr auf diese Heimatidentifikationsgeschichte gelegt. Deswegen, weil, ganz kurz nochmal zur Sprache, weil ich finde, trotz dessen, dass es sehr direkt und trocken ist, ist es ja ausgeblümt?
Verblümt.
Verblümt. Trotzdem, diese vietnamesische verblümte Sprache ist drinne.
Ich wollte gerade sagen, ich fand es gar nicht trocken, dieses Buch.
Nee, ich auch nicht.
Das fand nur ich.
Ich fand es gar nicht, überhaupt nicht trocken.
An manchen Stellen so schön geschrieben, so diese Umschreibung, da muss man ein paar Texte, glaube ich, eher rezitieren, als dass ich mir rekapitulieren kann.
Wie interessant, dass ihr das so wahrnehmt, weil ich habe zum Beispiel diese ganzen Gedichtspassagen oder Liedtexte, das war natürlich total...
Da ist, glaube ich, schwülstig der richtige Begriff, dieses so überbordend.
Ja,
so.
Extrem emotional einfach alles.
Das ist vietnamesische, ganz viel Pathos.
Ist das so?
Ja, du stehst an der Klippe.
Ja.
Die Welle kommt und das ist die vietnamesische Sprache. Und das Ding ist halt, wenn man so versucht, das zu übersetzen auf Deutsch, es klingt einfach übel kitschig.
Ja, das sagt sie ja auch an manchen Stellen.
Es kann es nicht gerecht werden.
Ja, das sagt sie auch.
Aber das ist einfach so eine krass schöne
Also guck mal, ich habe mir wirklich sehr viele Knicke gemacht.
Oh ja.
Also, ja.
Ach, du bist eine, die knickt, ja?
Ja, Knicke.
Okay. Ich habe auch extrem viel unterstrichen und ich fand ja. nämlich auch diese ganzen, sie schreibt ja dann auch immer ganz viel so wie aus ihrem Kopf direkt so diese Fragen raus. Ich ja. habe das richtig geliebt. Also weil ich habe mich angesprochen gefühlt von diesen Fragen dann teilweise und dachte mir auch so, stimmt, was denke ich eigentlich dazu? Und mhm. was man auch sagen muss, deshalb habe ich nämlich mir das auch aufgeschrieben mit Liebe oder Freundschaft, weil sie auch einfach viel über Liebe spricht ja. und viel versucht, glaube ich, auf dem Weg nämlich rauszufinden, was bedeutet Liebe. Und ja. das fand ich nämlich auch so schön. Da kommen wir nämlich auch ein bisschen auf die letzte Buchclub-Folge, die man ja. sich auch unbedingt anhören sollte. Was bedeutet Liebe eigentlich? Weil da geht es nämlich auch um diese bedingungslose Liebe zur Familie zum Beispiel. Also trotz, dass der Vater irgendwie lange nicht anwesend war und sie mhm. immer das hinterfragt hat, ob es Liebe ist, gibt es ja auch ein schönes Ende zum Beispiel. Und ja. da wird das alles so aufgedröselt. Was die freundschaftliche Liebe und die Liebe zur Heimat. Also
bist du dieses Mal zufrieden mit dem Ende?
Ja, ich bin dann vor ein paar Tagen bin ich an Thilo vorbeigelaufen und Thilo meinte so, die letzten 50 Seiten sind die besten. Und dann habe ich mich ganz gefreut und das stimmt.
Seite 75, den Rest der Fahrt zu meiner großen oder verbrachten Tieren und ich damit darüber zu reden, wie hart das Leben war und wie viel zwischen zwei Menschen stand. Damals hatte ich noch keine Ahnung, wie viel wirklich zwischen zwei Menschen stehen kann.
Oh.
Also, allein dieser Satz schon.
Ja, Mann, das ja. ist oder? Schon schön, aber das sind so wirklich so immer diese Einschübe, also die auch wirklich so gesetzt sind. Das finde ich, da ist sie schon sehr stark im Pathos. Ja. Nehmen wir das mal Pathos. Sie aber ansonsten finde ich es recht schnell runter.
Sie macht es punktuiert. Sie macht es immer am Anfang, am Ende so einen schönen Vergleich oder Umschreibung.
Ja.
Aber der Inhalt sehr detailliert aufgedröselt, dass man sehr leicht verstehen kann.
Ja,
sie macht einen guten Mix, glaube ich.
Findest du, es ist ein Beach-Read?
Nein, nein. Es ist kein Beach-Read. Also man, Menschen, die mehr als ein Buch im Urlaub lesen, die können ja das dann mitnehmen als etwas, wo man aufrecht sitzt beim Lesen.
Ja, da sitzt ja. man auf. Ja. Lustig, dass du das sagst. Ich habe das auch aufrecht sitzend gelesen und nicht im Bett liegend.
Ja, also es gibt so Liegebücher und Sitzbücher. Und
das ist ein Sitzbuch, ist ein Sitzbuch. Ja, totales Sitzbuch.
Sitzbuch, ja.
Ich habe es im Liegen gelesen.
Aber du weißt ja, morgens von 4:30 zur Wolfsstunde liest du
wirklich,
ja.
Wirklich, so früh aufgestanden für dieses Buch.
Es gab eine Stelle im Buch, die habe ich Vogue auch erzählt in der Mittagspause schon, die mich sehr berührt hat. Also ich habe sehr viele dieser Art Bücher schon gelesen und ich bin immer wieder erstaunt, dass in jedem Buch, wenn Rassismus beschrieben wird, es immer wieder neue Formen von Rassismus gibt, die einen so betroffen machen und ja. so verletzen und diesen ja. Schmerz, den man bekommt. In diesem Buch gibt es eine Stelle, nämlich...
die Kinder.
Nee, mit dem Notarzt.
Ganz schlimm.
Das ist wirklich auch nur ein Satz, wo drin steht, sie geht zur Nachbarin und will irgendwie, braucht einen Notarzt und die Nachbarin ist misstrauisch und sagt, 112 ist die Nummer.
Ja.
Und dann sitzt du so da, mehr steht da nicht. So, wahrscheinlich,
aber auch die Szene, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, auch ja. die Szene bei der Hausärztin, die sie anflaumt, weil sie macht einen Witz auf, dass sie Vietnamesin ist.
Ja.
Und dann die Ärztin sie sofort so in diese Schranken weist, seien sie froh, dass sie hier zum Arzt gehen hey. Können. Boah, wo ich auch denke, ja, Alter.
So ich habe an vielen Stellen so Aggression bekommen.
Ja, total.
Weil
man denkt immer, das kann doch nicht wahr sein.
Doch,
man denkt
aber, das ist aber die Realität. Ja. Und deswegen sollen so viele Menschen dieses Buch lesen. Ja. Das ist die Realität von vielen.
Ja.
Es ist so, gerade bei so Ärzten, Behörden, da wo man auf Hilfe angewiesen ist, da sowas wie sie widerfahren, das ist ganz schlimm.
Ja,
da wird es richtig machtlos.
Ja, das glaube ich.
Du wirst so machtlos.
Müssten diese Leute dieses Buch lesen?
Auf jeden Fall.
Werden diese Leute dieses Buch lesen?
Auf keinen Fall.
Wie kriegen wir das hin, dass diese Leute diese Bücher sich mit diesen Inhalten auseinandersetzen? Das ist ja immer dieses Preaching to the Choir, was wir ja. schon so oft auch im Podcast diskutiert haben. So, wir können über all diese gesellschaftlichen Furchtbarkeiten reden,
ja.
aber wir erzählen sie Leuten, auch die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, ja. werden wahrscheinlich weniger rassistisch sein als eben eine Ärztin oder ein Arzt und werden so sagen, ja Leute, wir müssen irgendwie zusammenstehen in dieser Gesellschaft. Aber wie kriegen wir das zu den Leuten?
Ich sehe die Schlagzeile, Thilo Mischke behauptet, alle Ärztinnen und Ärzte.
Nein, aber wie kriegen wir das hin?
Ja, wie kriegst du die Leute ans Buch, die es wirklich lesen müssen?
Das ist die Herausforderung, oder?
Das meine ich.
Wir haben.
Also auch, ich kann ja aus der Buchhandlung meiner Mutter erzählen.
Ja.
So, wir kaufen diese Bücher,
genau.
aber wir sind ja. ja auch die, die was ändern wollen oder schon akzeptiert haben, wir ändern uns jetzt.
Ich komme so oft auf Tassins Buch, aber der war Bestseller.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass auch viele gelesen haben, die nicht da viel damit
ja,
zu tun haben,
die
oder?
Die bestimmt auch rassistisch Gedanken ja. und sich auch so verhalten.
Ich
ja,
meine,
ja,
der Titel allein schon, Mama lernt mit Deutsch, ist wahrscheinlich schon so, dass
ja.
man zum Buch greift, aber ich hoffe einfach, dass du einfach Zufälle oder wenn man
ja,
sagt
Zufälle.
So, also, sich das Buch durchliest.
Schenken.
Dass man einfach zu dieser Erkenntnis kommt. Also,
ja.
Vielleicht geht man, wenn man das Gefühl hat, dass man einen rassistischen Arzt im Freundeskreis hat, vielleicht nimmt man das Buch, und wenn es von Momox gekauft für 3 Euro, was weiß ich, wie diese Seiten heißen, und schenken ihn. Ich habe ein Geschenk für sie mitgebracht. So ganz subtil.
Oder man geht einfach zu einem anderen Arzt.
Ja, das ja eh.
Ja. Aber ich habe auch noch keine Lösung dafür gefunden, wirklich, auch Coco, du als Buchhändlerin, mir ist es so schleierhaft, wie wir so, auch in deinen Laden, Coco, sind nur Leute gekommen, bei denen du weißt,
die sind irgendwie, die haben meinen moralischen Kompass.
Ja. Alle in der gleichen Bubble.
Ja. Ja. So, ja. Wie kriegen wir das aus der Bubble raus?
Ich glaube, es braucht Zeit. Ich glaube, es braucht Zeit.
In Schulen.
Schulen, aber auch.
Das ist es eigentlich,
auch Schulen. Schulen vor allem. Aber auch einfach Leuten wie Tao oder andere upcoming Autorinnen die Bühne geben, Bücher zu schreiben.
Nur da muss ja auch, das Publikum muss dann das sein, was nicht wir sind. Ja? Da müssen Leute sitzen, die, also ich glaube auch ins Reden kommen ist immer gut, aber ich glaube auch, dass ganz viel früh anfangen müsste in Schulen, Jugendliche, die miteinander, weil also Kinder sind ja ultra hart, da gibt es ja auch diese Szene.
Kinder sind die gemeinsten.
Ja. Und sie beschreibt ja auch diese Szene, dass sie da wieder zur Schule muss und dass die anderen Kinder sich die Augen lang ziehen. So diese rassistischen Anfeindungen von Kids, die sind ja so direkt ultra hart. Da müsste man eigentlich sofort reingehen und sagen: So, hey, wir reden da jetzt mit, ihr geht jetzt mal in diese Familie und ihr hört euch an, was passiert ist. Dann kannst du ja auch nur hoffen. Oder warum diese Kinder hier sind und nicht in ihrer Heimat leben dürfen. Gell? Also, das ist ja auch so ein Thema.
Ja, auch die Lehrerin, die eine Lehrerin, die so total unsensibel Tau gefragt hat, warum
kam dein Vater hier?
Wie kam dein Vater her? Warum lebt er hier? Ja. Wieso kann er auch nicht so gut Deutsch? Ja. Glaube ich. Aber das war so, Alter. Aber das erfährst du ja auch in den Schulen mit, dass du unsensible Lehrer.
Also ich kreide ja schon seit Jahren den moralischen Verfall der Gesellschaft an. So, jetzt mache ich ein richtig großes Fass auf. Und diese krasse Verrohung im Umgang miteinander. Das ist ja nicht mal mehr nur Rassismus und jede Art von Anfeindung. Das will ich gar nicht schmal reden, aber es ist ja schon, selbst wenn sich zwei Deutsche untereinander treffen, wird da ja in einem roughen Ton miteinander geredet, der fast nicht mehr tragbar ist. Also man ist ja schon überrascht, wenn irgendwer mal nett ist. Gell? Und das ist ja inzwischen, in Berlin fällt mir das extrem auf. Wenn du dann da noch Rassismus obendrauf setzt, dann ist das die ganze Gesellschaft zum Scheitern verurteilt. Also ich glaube, wir müssten, generell müsste solche Literatur, das müsste Pflicht sein zu lesen, und ich glaube, da kommst du nur an Schulen drüber, weil du kannst Erwachsene nicht mehr zwingen, was zu konsumieren, damit einfach der Umgang sanfter wird, wohlwollender. Und ich glaube, das passiert nur, wenn man sich kennt. Versteht ihr, wie ich meine? Also dieses viele Anonyme, viele wurschteln so in ihren eigenen Bubbles rum, keiner guckt mehr nach rechts oder links, alle sind noch so zu ihren Vorteilen. Dann wird es natürlich auch super anstrengend, sich mit anderen Kulturen zu beschäftigen, mit anderen familiären Problemen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist nicht nur Rassismus, sondern es ist auch, würde man sanfter und offener miteinander von Anfang an Kindern erklären, wie es funktioniert, wäre es wahrscheinlich einfacher.
Und ich glaube auch, was du letztendlich beschreibst, ist, dass wir mit Hilfe solcher Bücher auch eine Sache lernen wieder, nämlich wir müssen einfach toleranter sein.
Total.
Also wir müssen einfach, wir müssen akzeptieren, dass wir Fehler machen, wir müssen akzeptieren, dass wir uns zuhören, dass wir uns entschuldigen können, dass wir und lernen. Ich glaube, nur so funktioniert das. Und das ist eben dieses, es ist ja eine Aufforderung zum Lernen, dieses Buch Menschen wie wir so. Man versteht eine Bevölkerungsgruppe und ihre Sorgen besser und kann mit diesen Personen besser umgehen. Wer dieses Buch gelesen hat, wird nie wieder in seinem Leben einen rassistischen Begriff verwenden. Er wird nie wieder von Asiaten sprechen, wenn...
Oh, das finde ich auch geil.
Das hat mich so... Schlimm, das kenne ich, weil das ist so zum Beispiel dieses... Weil
lass sie, asiatisch essen gehen.
Das ist so ganz... Da sage ich dann immer so ganz oft,
wo asiatisch?
Danach gehen wir in ein europäisches Restaurant.
Man wird sensibler.
Man wird sensibler. Und ich meine, alleine wenn du es schaffst, dass wenn die Eltern nicht mehr sagen, wir gehen zum Asiaten, oder die Freunde nicht mehr sagen, wir gehen zum Asiaten, dann ist es was.
Ja.
So. Und tatsächlich, ich berichtige Leute schon seit langem, also schon weit vor diesem Buch, nicht mehr asiatisch zu sagen. So.
Ja.
Spezifizier dich.
Genau, sag einfach genau. Allerdings muss man auch in Berlin geben, es gibt in Berlin die wildesten Restaurantkombinationen, die man sich vorstellen kann. Von Döner über Sushi, Fusion, vietnamesisch, alles in einem. Also deswegen wird es auch manchmal...
Wenn das bei dem Restaurant der Fall ist, dann ist es cool zu sagen. Ja. Wenn du zum Vietnamesen gehst, dann sag halt nicht asiatisch. Dann
wenn du es weißt, dann sag's.
Ja. Und das ist ja dann schon so ein ganz kleiner, es ist einfach ein kleiner Erfolg an der Stelle. So. Fuck, ich habe noch eine Frage während des Lesens dieses Buchs. Hat es dich beruhigt zu wissen, anderen Menschen ging es genauso und geht es genauso wie dir?
Beruhigt nicht, weil ich es weiß, wie es anderen Menschen geht, weil ich ja viel mit auch meiner Freundesbubble und andere Literatur so mitbekommen habe, dass einfach die Geschichten einfach sich ähneln. Ich fühlte mich nicht allein.
Mhm.
Also ich war nicht beruhigt, aber ich fühlte mich nicht allein, sagen wir so. Und es war immer schon mehr, vor allem fühle ich mich nicht allein, weil dieses Buch einfach ja gerade viele Menschen kaufen. Und es zeigt mir einfach sehr viel, ey, Leute interessieren sich dafür, für unsere Geschichte, unsere. Und es zeigt einfach, dass wir sichtbar werden. Und ich glaube, es ist einfach die Zeit gekommen, so dass, ich meine, das ist auch dieses positive, rassistische, das stille Völkchen, die Vietnamesen, die immer unterwürfig sind und nicht laut sind. Ey.
Als wir uns kennengelernt haben, Fug, auch da trug, also es ist jetzt auch schon 10 Jahre her.
Acht.
Ich kann mich noch genau an einen unserer ersten Gespräche erinnern über diesen positiven Rassismus mit den Vietnamesen, die immer gut in der Schule sind.
Mhm.
Das sind die Fleißigen. So, das trug ich auch in mir drin. Und da hast du damals ganz streng mit mir geredet und ich habe mich dann reflektiert und gesagt, ja klar, ich muss das halt ändern. So, es ist halt das, was du drin hast. Du hast nie einen Widerspruch erfahren. Du denkst es einfach weiter. So.
Aber wie interessant auch, dass man so verschiedenen Kulturkreisen solche unfassbaren Schubladen im Kopf hat. Gell?
Ist ja immer das Einfachste, Menschen in Schubladen stecken.
Und auch wie gleich das bei allen ist, wie eine Gesellschaft es geschafft hat, solche Klischees per stille Post weiterzutragen. Ja.
Glaubst du, dass solche Bücher auch die erste Generation, die hier eingewandert ist, also deine Eltern, die Eltern der anderen verändern wird? Also wenn sie wissen, die Kinder lesen sowas und die erzählen dann davon, dass sie eben nicht, also ich weiß nicht, ob die gleiche Entwicklung durchmachen, die Eltern, wie die Kinder, die hier groß geworden sind. Also dieses zum Beispiel, man ist still, man will lieber nicht auffallen, man möchte eher im Hintergrund stattfinden. Du hast gesagt, du hast es überwunden nach der Pubertät. Wie ist es mit den Eltern? Überwinden die das dann auch?
Nee, ich glaube, da ist der Zug ein bisschen abgefahren. Ich glaube, man ist einfach froh, dass man angekommen ist. Und ey, ich gönne es denen.
Mhm.
Sind die denn angekommen? Fühlen die sich hier zu Hause?
Also meine Eltern jetzt spezifisch? Also ich würde sagen, ja, in dem Sinne, weil ich als Kind schon damals gesagt habe, Mama und Papa wollten, wenn meine Schwester groß ist, also nicht mehr im Hause wohnen, ich nicht mehr im Hause wohne, wollte sie zurück nach Vietnam. Sie waren so, nein, hier ist unser Zuhause, ihr wohnt hier, jetzt hat meine Schwester ja auch eine Familie, die andere Familie ist jetzt hier. Deutschland ist auch unser Zuhause jetzt. Und ist auch logisch, also die leben jetzt auch über 30 Jahre hier.
Ja,
über die Hälfte ihrer Zeit so. Und das ist so. Mein Vater wurde auch in Leipzig begraben und zwar ist wichtig, dass er in Leipzig bleibt, weil er ist auch Leipziger. Nee, das Völkerschlachtdenkmal, so, weißt du, das ist so, er bleibt hier, so, er gehört hier, er gehört Teil dieser Geschichte, Teil dieser...
Ich habe eine richtig krass unwissende Frage, warum war das so stark im Osten? Also warum sind vietnamesische Einwanderer...
Sehr gute Frage.
Wegen der sozialistischen Brüderlichkeit, dass man hat halt in der DDR damals... Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat man Vertragsarbeiter aus verschiedenen, sag ich mal, kommunistischen Ländern hergeholt, um auch auszubilden.
Mhm.
Also an erster Stelle, um die Leute auszubilden. Und das, der positive Side-Effekt ist, dass sie der Wirtschaft helfen. Das waren Leute aus Vietnam, Leute aus Kuba.
Mhm.
Und das war eigentlich nur zeitlich terminiert. Das war, ich glaube, nur ein paar Jahre, 3-4 Jahre. Und danach sollten Leute auch wieder zurück, um ihr Land wieder aufzubauen.
Okay, also hat die DDR sich gezielt Menschen aus kommunistischen... Okay.
Genau.
Also die Idee dahinter war eine ziemlich gute, glaube ich. Und das fand ich interessant, auch wie der Vater es beschrieben hat in dem Buch. Das ist ein sehr positives Bild, wirft es. Erst was nach der Wende eben passiert, diese rassistischen Anfeindungen, diese Lebensgefährdung, verändert natürlich diesen Blick darauf. Aber man hatte das Gefühl, dass man bildet sich gegenseitig aus, man erschafft Fachkräfte, um die sozialistische Idee irgendwie ein bisschen... Und dafür gab es so eine lustige Sache, der Vater meiner Partnerin erzählt es immer so, man klebte für Vietnam. Du hast dann so Marken gekauft, so im Prinzip wie Rewe-Marken, aber für sozialistische Ideen.
Aha.
Und dann wurde Geld gespendet, was du so gekauft hast. Und dann hatte man eben irgendwie so, meine Oma hatte so auch so ein Heft, voller so Marken für Kuba, für Vietnam. Und du hast dann eben, das war dann dein Spendenbeitrag, den du gemacht hast.
Ach, interessant, das wusste ich nicht.
Und es ist tatsächlich auch, also zum Beispiel dem Vater sehr wichtig, dass ihm hat das was bedeutet, dass er gesagt hat, ich nehme ein bisschen von meinem Geld und gebe unseren Brüdern und Schwestern in Vietnam, helfe ich damit vielleicht. So, und das war eine ganz andere Variante von, ich sage es jetzt mal ganz brutal, Gastarbeit.
Ja.
So, man hat es gar nicht so verstanden, sondern das war wie ein Arbeitsaustausch, der laut dieses Vaters auch aus dem Buch ja irgendwie auch gut organisiert war. Also ja. Das habe ich auch noch nie gehört, dieses vom abgeholt vom Flughafen, Sprachausbildung, einen Dolmetscher zur Seite gestellt. So, es klang irgendwie so, ja krass, irgendwie scheint es ja dann irgendwie so funktioniert zu haben, diese Idee.
Bis die Wende kam.
Aber das fand ich generell in dem Buch, das hat gar keinen Groll. Gell? Also bis auf Ende, wo dann die Eltern Mahnverfahren bekommen wegen Telefonanbieter und so weiter und so fort. Da, finde ich, merkt man das erste Mal, dass alle sauer werden, mit jedem Recht der Welt. Aber anfänglich fand ich das überhaupt nicht, ich habe das überhaupt nicht gelesen von jemandem, der wütend auf irgendein System oder irgendwas ist.
Ich habe das gelesen als jemand, der sehr wütend auf Kapitalismus ist. Aber ich glaube, weil ich auch selber diese kapitalistischen Ausbeutung des Menschen so verachte und sie so viel gesehen habe, das ist ja wieder das.
Aber dann ist im Vergleich zum, das können wir uns nicht leisten, das ist sehr viel wütender.
Das habe ich danach nicht gelesen, deswegen.
Genau, ja. Also das fand ich sehr viel auffallender. Ja. Das ist ja der Aufhänger des Buchs, gell? Dass man auf sehr viel verzichten muss und dass man sich mit ganz kleinen Mitteln es trotzdem schön machen kann in Familie und dass dann Werte sich verschieben. Aber das habe ich da viel milder wahrgenommen.
Das ist so, also die Beschreibung der Mutter in diesem Buch hat mich sehr berührt, weil sie mich an meine eigene Mutter erinnern, die ja auch seit 1990 sich diesem absoluten Struggle unterworfen hat. Ich will, dass es meiner Familie gut geht. Ich muss extrem viel arbeiten. Ich arbeite 80, 100 Stunden die Woche. Und meine Mutter ist jetzt kaputt. Genauso wie die Mutter in diesem Buch.
Es tat sehr weh, das zu lesen.
Ja, hat mich auch sehr verletzt, also geschmerzt.
Tode gearbeitet, also kaputt gearbeitet. Obwohl sie Krankheit dann hatte, hat sie sich trotzdem von frühmorgens bis spätabends durchgeschuftet für wenig Geld.
Und wofür? Also diese Familie in diesem Buch hat den gleichen Traum wie meine Familie aus dem Osten gelebt, nämlich dieses, irgendwann wird es uns richtig gut gehen.
Ja, diese so. Warteschleife. Wie Luna
genau, und meine Mutter ist jetzt irgendwie absolut kaputt.
Ja.
Und hat trotzdem jeden Tag Angst, dass morgens kommt die Altersarmut um die Ecke. Ja, okay. Und dann hast du so, diese Mauer ist gefallen in diesem Wunsch, uns allen besser gehen. Und wie sollen diese Menschen, also unsere Eltern aus dem Osten, wie sollen die gelernt haben, wie man in diesem System funktioniert, außer mit Ausprobieren? Und das macht einfach kaputt. Und das hat mich sehr berührt, weil es mich, und das ist mein Menschen-wie-wir-Moment gewesen.
Ja, ich wollte gerade sagen, hier, perfekt.
Die Kaputtheit meiner Eltern ist identisch mit der Kaputtheit dieser Eltern. Und das hat mich so berührt an dem Moment und hat mich sehr nah auch zu der Autorin gebracht und zu diesem, was sie dort erzählt und die Geschichte, die sie erzählt.
Ein prägender Moment war ja auch, als die Mutter mit Tao zu dieser Veranstaltung ging, wo die irgendwie Sachen verkauft haben. Wisst ihr noch was genau? Weißt du, was es war?
Diese komische Ware, das zum Putzen?
Ja, dieses Putzmittel. Ah, ja. Und die ging ja mit so viel Hoffnung rein, die Mutter und Tao. Dass sie gesagt haben, oh, wir können Papa entlasten.
Ja.
Und als sie gecheckt haben, das war wieder so ein Pyramid-Scheme.
Und das ist ganz schlimm, weil ich kenne so viele Ostfamilien, die das auch genauso, die dann auf dieses, wie heißt denn das? Da gibt es einen richtigen, diese Seifen, die man kaufen. Ich kenne diese Seifen.
Ja.
Das war ja genauso wie diese Brockhaus-Bücher, die dann verkauft wurden, direkt nach der Wende im Osten, weil das ist eine Wertanlage. Wenn sie ja diese Lexika sich zu Hause hinstellen, ist in 10 Jahren ist es 100.000 Euro wert, Marc. So, also dieser Betrug an den Leuten, weil sie es auch nicht besser wussten. Also da waren so ganz viele Dinge, die so Überschneidungen eben doch gezeigt haben.
Aber das ist so krass, weil das merke ich auch erst jetzt, während wir sprechen. Das ist ja die krasseste Stärke des Buchs, dass dieses Buch nicht wütend oder laut ist, sondern einfach ganz ruhig und aber so einen mitnimmt und jeder irgendwo diesen Berührungspunkt spürt dann, wo man so denkt, krass, okay, und jetzt hat sie mich auch.
Obwohl man das Recht hätte, laut und wütend zu sein.
Komplett.
Allein,
ich war so oft... Ja. Ich war jetzt auch nicht wütend, ich war eher, mich hat es traurig gemacht, Sachen zu lesen. Aber total, komplett, dieses Buch hätte so, es hätte jedes Recht gehabt, laut und wütend zu sein und wie unfair und Rassismus und immer in dieser Warteschlange und wann ankommen und hinterfragen.
Ja.
Aber es ist die Stärke des Buchs am Ende, finde ich.
Es ist auch einfach Tao selber so, weißt du? Weil allein als sie nach Berlin gezogen ist, und diese schlimmen Nachbarn hatte.
Ja.
Wer von uns hält so eine Situation aus?
Und man kennt die Situation in Berlin auch so mit lauten Nachbarn.
Aber ich liebe die Sache mit der Axt.
Ja.
Das war völlig random. Da steckt der Axt in der Tür einfach so. Oder so, habe ich irgendwas überlesen? Irgendwas mit dieser Axt? Aber dann ist so, ich hätte gerne gewusst, wie die da hingekommen ist.
Ja, aber auch nicht, nicht mal, dass sie da wütend wurde sogar, weil dann sagt, beschwert sie sich ja. Und dann kommen die ja und klopfen sogar gegen ihre Tür. Und sogar ich als Person, die mich in sie hineinversetzt, hätte ich krass Angst gehabt. Ich Mist, jetzt klopfen die an meine Tür, wollen die einbrechen, was auch immer. Und dann muss der Vater von oben erst runterkommen und diese Party beenden quasi. Das macht so wütend, wenn man das liest. Mhm. Also, dass sie einfach keine Stimme hat. Und also, nee, doch.
Ach, schöner Einwurf, dass sie dann noch schreibt, weil der am Ende muss immer dann nochmal ein Mann kommen und das regeln.
Ja, ja.
Hat auch sehr, guter Nebensatz.
Guter Side-Eye. Ja.
Ich fand im Übrigen deswegen die letzten 50 Seiten auch so krass beeindruckend, weil du dann noch einmal ganz kondensiert ein Leben erzählt bekommst. Ja, eben wie dieser Vater nach Deutschland kommt und was der durchgehalten hat. Und dann habe ich auch die überlegt, so, Alter, was unsere Eltern einfach durchhalten. So was, also alle Eltern, was die für ihre Kinder machen, was die bereit sind für irgendwie, für was für Kämpfe die kämpfen. Und das ist so, und ich denke dann immer so, puh. Also so die Kämpfe, die ich gekämpft habe bis jetzt, waren irgendwie so, ja, lass mal einen Buchclub gründen. So. Und das hat mich so, also das hat mich auch so, also das fand ich wirklich, dieses Ende des Buchs, es gibt ja oft so Bücher, wo man so sagt so, ey, halt durch, deswegen lese ich Bücher auch immer bis zum Schluss durch. Mhm. Aber dieses Ende des Buchs ist so, nochmal, hat nochmal eine, wirklich einen sehr krassen Qualitätssprung für mich gemacht. Und ich sag so, ich will auch noch mehr. Also ich will, das ist da, Coco, da stimme ich dir zu, ich will noch mehr über dieses Leben wissen. Ich will noch mehr in dieses, in das Leben dieses Vaters. Wie fandet ihr diesen Vater eigentlich? Ich fand den so, wollte den auch unbedingt kennenlernen.
Ich glaube, das ist genau das Gefühl, was man mit so einem Vater hat, der so wenig greifbar, der so sehr viel arbeitet, keine Emotionen zeigt, aber man trotzdem so eine krasse Verbindung zu ihm hat. Weil das hat sie ja irgendwie nie verloren. Ne? Also sie kommt dann ja zurück. Und dann, oh, diese Szene, wo sie auf dem Flugzeug kommen und ihm erstmal beide nur die Hand schütteln.
Das ist krass, oder?
Ja. Oh, da denke ich, aber das ist so eine unangenehme Situation.
Könnte auch mein Vater sein. Das ist wirklich, ich weiß nicht, wo das in dieser Generation herkommt, aber ich bringe meinem Vater ja gerade Umarmen bei.
Ja, das können auch gar nicht.
Dieses, hallo Sohn.
Ja, ja, ja. Aber das ist eine krasse Szene, aber also ich finde ihn schon wenig greifbar, aber ich finde hochinteressant, dass am Ende auch nochmal kommt, so, dass die Eltern sich lieben, gell? Also da war auch nie die Rede von, der Vater gibt die Familie auf oder es ist egal, ob die nachkommen oder nicht, sondern es war vollkommen klar, dass er sie abholt, auf welcher emotionalen Ebene es jetzt passiert, steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Aber genau das fand ich ja krass, weil Tao hatte ja immer das Gefühl, liebt mein Vater mich?
Ja.
Das war ja ihre Frage, die sich durch das Buch durchzieht. Und dann am Ende, als der Vater über seine Lebensgeschichte erzählt, immer an seine Familie gedacht hat. Alles, was er tat, für die Familie. Er hat immer an seine Tochter gedacht, immer an seine Frau. Und es war Liebe da, immer. Es wurde halt nicht so kommuniziert, für sie offensichtlich. So. Mhm. Und als sie das so erfahren hat und dann auch geweint hat, hat mich so mitgenommen.
Ja, bedingungslose Liebe eben, weil es steht ja immer die Frage im Raum, kann Liebe nachgeholt werden? Also die ganze Liebe, die irgendwie nicht da war, als sie voneinander getrennt waren und ob da überhaupt Liebe war. Und am Ende ist es aber diese Liebe, die in der Familie, best case, eigentlich immer da ist. Also dass man diese, man ist füreinander da als Familie. Ich habe gerade so auf uns gezeigt.
Diese süße Familie, die wir hier sind.
Aber im Best Case.
Das ist der Best Case. Aber das ist ja, also genau, dass es trotzdem aber so ist einfach, bei denen zumindest. Der Familie.
Willst du zurück nach Vietnam irgendwann und sagst, da möchte ich leben, da möchte ich sein?
Also ich möchte schon mal eine längere Zeit in Vietnam leben, aber auf Dauer weiß ich nicht.
Ja.
Also Deutschland, ich bin hier aufgewachsen. Ich lebe jetzt über 30 Jahre hier. Ohne zu sagen, wie alt ich genau bin, aber...
Alter, ich würde sagen 52. So.
Aber Vietnam will ich auf jeden Fall eine längere Zeit mal verbringen. Ja. Sei es ein halbes Jahr, sei es ein Jahr.
Mal ich spekuliere da sehr drauf, damit ich dich auch oft besuchen kann und einfach dann bei dir wohnen kann.
Ja, okay.
Dürfen wir dich alle besuchen.
Das Einzecken. Ja. Kommt auf die Wohnung an, wo wir dann wohnen. Aber ja, ich habe bei deiner letzten Vietnam-Reise auch sehr viel mich nochmal verbundener gefühlt.
Mhm.
Also... Ich war als kleines Kind 2-3 Mal da, kann ich mir nichts erinnern. 2017 war das erste Mal als erwachsene Person total überfordert mit meiner Identität. Weil ich war da wie ein Fremder. Für mich persönlich, weil ich wurde auch als der Deutsch-Vietnamese angesehen, nicht der Vietnamese. Und habe mich so dazwischen, zwischen zwei Welten gefühlt, weil ich dachte, ich hatte eine Erwartungshaltung gehabt, wie ich da ankomme und dass ich da gesagt habe, oh, ich bin voll zu Hause, aber das war gar nicht so. Aber die zweite Reise dann 2023, da hat es mir gezeigt, so, oh, jetzt embrace ich das. Habe ich mich getraut, auch Vietnamesisch zu sprechen, obwohl mein Vietnamesisch nicht gut ist. Aber ich habe mich einfach getraut. Die Leute haben es appreciated. Und es hat mir einfach einen Platz gezeigt dort so.
Das ist ja auch komplett völlig für mich null nachzuvollziehen, dass deine Muttersprache oder die Muttersprache deiner Eltern, das wüsste ich jetzt auch schon mal, ist es korrekt, deine Muttersprache ist ja Deutsch.
Ja.
Aber also versteht ihr mein...
Was du meinst, ja.
Aber eigentlich müsstest du ja mit deinen Eltern deren Muttersprache sprechen können, wollen, sollen, keine Ahnung. Und da in ein Land zu kommen, wo man sich optisch ja auch ähnelt, das finde ich, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass du diese Sprache nicht in Perfektion sprichst. Also dieses Gefühl, dass du das nicht kannst, ist mir vollkommen leid, ich kann es auch nicht, aber dieses Gefühl von, ich kann es einfach nicht ganz verstehen, das muss ja unendlich krass sein.
Ja, das ist so, das ist ja ganz halt so ein Konflikt, den du mit dir trägst.
Total.
Auch so als Kind. Ja. Das war ja auch Pflicht für uns, vietnamesisch im Unterricht zu lernen. Und ich habe das ja nur ein Jahr gemacht und da habe ich keinen Bock gehabt. Weil
wirklich?
Ja.
Wie, es war Pflicht für euch vietnamesisch?
Für uns, von den Eltern, die sagen so, geh jetzt zum Vietnamesisch-Kurs jeden Freitag, Samstag eine Stunde und dann lernst du Vietnamesisch da. Habe ich ein Jahr gemacht. Ich war gut. Aber ich mochte die Lehrerin nicht.
Deswegen habe ich dann gesagt, immer schlecht.
Und deswegen haben meine Eltern gesagt, okay, wir wollen die nicht zwingen. Andere zwingen halt ihre Kinder. Die können jetzt im Nachhinein besser Vietnamesisch als ich. Bräuchte ich ein bisschen, deswegen hole ich es gerade ein bisschen nach. Aber ja, das ist halt immer dieser Konflikt, den man mit sich trägt. Und das ist, was du gesagt hast, man sieht ja optisch ähnlich aus. Man denkt so, man gehört ja dazu, aber ist man nicht. Man erkennt schon, dass du aus Deutschland kommst oder nicht aus Vietnam kommst. So, ja.
Woran?
Ist der Vibe.
Ein Fuchs, extrem coolen Style.
Ist der Vibe. Und spätestens dann, wenn ich spreche, wenn ich den Mund aufhöre.
Ja klar, daran erkennst du es dann.
Aber ist einfach der Vibe,
das Sächsische dann in deinem Vietnamesisch.
Ist dieser Vibe. Das ist ganz komisch zu sagen. Also man spürt es, glaube ich, so ein bisschen, ob man von da kommt oder nicht. Du hast eine ganz andere Attitude, durch die Straße zu gehen. Weil ich bin natürlich ein bisschen vorsichtiger, weil ich kenne natürlich nicht so alle. Ich kann jetzt nicht so... Also man geht ja durch die Straße, ganzen Mopeds und die Leute gehen so nonchalant durch und ich bin so, oh shit. Und dann, spätestens da erkennt man, dass ich halt ein deutscher Vietnamese bin oder nicht von dort komme so. Also das sind so die kleinen Unterschiede und das wird im Buch auch schon verdeutlicht, so finde ich ziemlich gut.
Hat deine Mutter mal gesagt, dass du und deine Schwester und das, was ihr heute macht und seid in Deutschland, dass sie sagt, das ist der Grund, warum wir gegangen sind, damit ihr dieses Leben leben könnt, was ihr jetzt lebt?
Nicht so explizit, aber sie sind, meine Mutter und mein Vater haben gesagt, dass sie sehr stolz sind, so was aus uns geworden ist, dass sie sich keine Sorgen machen müssen.
Noch niemals aus deutschen Elternmündern gehört, aber das ist...
Meine Eltern haben es auch schon gesagt.
Meine Eltern sind auch sehr stolz.
Die haben es nicht so direkt gesagt. Also sie haben es gesagt, wir sind froh, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, wie ihr Geld bekommt, dass ihr euch gut versorgen könnt und so. Das ist indirekt damit gemeint, ey, voll gut. Das ist genau das, was wir machen wollten. Dass wir beide einen Weg gehen, weil wir beide machen ja auch nicht diese Ärztejobs oder Juristen oder Wirtschafts...
Ja, Fuck ist sozusagen als Kulturschaffender wirklich die safeste Job-Kategorie, die es gibt.
Meine Schwester ist ja auch Künstlerin und das ist so...
Der Albtraum aller Eltern.
Ja,
Menschen wie wir. Ist egal, wo du herkommst, die Eltern wollen nicht, dass du Kulturschaffender wirst.
Ja, aber es ist wirklich so, dass ich finde es halt total schön im Nachhinein, dass unsere Eltern das einfach hingenommen haben und gesagt, uns unterstützt haben. Du willst Kunst studieren? Studier Kunst. Du willst Medientechnik studieren? Und auch keine Ahnung, was genau, mach das. Du wirst deinen Weg schon finden, Sohn. Ich bin so, ey, toll.
Das ist richtig toll.
Mhm. Und das hat mich so embrace einfach und dem, was ich mache.
Ja, Migration hin oder her, wenn coole Leute sind coole Leute, gell?
Ja.
Also, dann scheint es einfach auch Eltern zu haben, die verstanden haben, worum es im Leben geht, gell?
Ich glaube, meine Eltern konnten auch schon einschätzen, dass meine Schwester und ich irgendwie auch klarkommen werden. Auch monetär einfach. Schön. Dass wir Wege finden werden.
Ja.
So.
Voll toll.
Ja.
Es ist bei anderen
Familien ein bisschen anders. Ich kenn's ein bisschen aus.
Wollen wir dieses Buch bewerten? Weil eigentlich...
Also wir haben ja von Dennis Schenk gemerkt, ey, lass uns aufhören, Bücher zu bewerten. Ja.
Ich liebe, dass du seinen Namen von einem falsch aussprichst. Lass es auch so nehmen, lass doch Schenk, lass Schenk stehen.
Okay, heißt der Schenk?
Der heißt Dennis Schenk.
Upsi. Nee,
okay. Dennis, wir haben von Dennis gelernt, dass wir Bücher bewerten irgendwie scheiße finden.
Naja, ich finde schon, dass man Bücher bewerten kann, aber ich meine, da geht es ja um eine persönliche Geschichte und ich glaube, es ist ja schon sehr gut durchgekommen, was wir über dieses Buch denken.
Aber es ist trotzdem fiktional. Also ich finde...
Ja. Also ich habe für mich jetzt eine neue Kategorie der Bücherbewertung beschlossen. Ich habe mir nämlich ein Bücherregal gekauft.
Oha.
Wo waren denn Bücher davor?
Sehr gute Frage.
Auch in Bücherregalen, aber ich bin so... Meine Wohnung besteht mittlerweile aus ganz vielen Bücherwänden. Überall auf dem Boden, unter meinem Bett, überall sind Bücher, wie Mäuse. Nee, Moment. Ich hab keine Mäuse. Aber wenn ich Mäuse hätte, würden sie so wie meine Bücher... Überall in meiner Wohnung sind Bücher. Und ich war irgendwann total genervt, weil jedes Zimmer sieht halt unordentlich dadurch aus und quonkelig. Und ich wollte das nicht mehr und habe jetzt gesagt, ich wollte auch nie ein IKEA-Bücherregal, die sind mir zu tief. Bücherregale sind ein kompliziertes Thema für mich.
Merkt man schon.
Und habe jetzt eine Möglichkeit gefunden. und habe jetzt begonnen, folgendes Wertesystem in mein Leben zu bringen. Bücher, die in meinem Regal landen, sind für mich Bücher, die es geschafft haben.
Okay.
Ich werde Bücher jetzt zum Beispiel ins Büro bringen, wenn ich sie nicht so mochte oder gesagt habe, so lest mal, ich brauche es nicht, ich möchte nichts im Regal haben.
Okay.
Das ist sozusagen mein Bewertungsmaßstab. Es ist sehr binär, es gibt also nur noch Hop oder Top.
Und ich habe genau den gleichen. Ja. Ich verkaufe alle meine Bücher bei Rebuy, auch wenn ich sie sogar gut fand, sogar wenn diese 3-Sterne-Bewertung von mir bekommen würde, was ja nicht schlecht ist.
Das finde ich auch.
Aber ich will nur die ganz besonderen Bücher, die ich wirklich, Leute kommen zu mir und sagen so, ich will ein Buch. Und dann bin ich so, das sind meine 20 Bücher, die gebe ich, also...
20!
Ja, keine Ahnung, ich habe wirklich nicht so viele.
Aber so, das hängt eine Null dran bei mir.
Ja, aber das würde ich auch auf jeden Fall in mein Regal stellen. Weil ich
habe das noch gar nicht gesagt, das hast du jetzt einfach vermutet.
Ja.
Ich habe nur gesagt, dass es mein Mechanismus ist.
Ja, aber also, ja, steht es in deinem Regal.
Steht es in deinem Regal, Tilo?
Es hat das Ex Libris von mir bekommen.
Muss den Kamera zeigen.
Es hat das Ex Libris bekommen. Es heißt, es wird ins Bücherregal gestellt.
Okay.
Sehr schön.
Also habe ich das ja richtig geraten.
Ja. Neuerdings, ich habe zum Geburtstag, hat es nicht beim letzten Mal schon erzählt?
Nee.
Ich habe zum Geburtstag einen Ex Libris Stempel bekommen.
Ja.
Der zeigt den Ort, an dem ich am liebsten lese. Es gibt einen Baum, unter dem ich mich sehr gerne lese, auf einer Liege mit so einem DDR-Blumenmuster.
Ja.
Und dort lese ich die meisten Bücher und am längsten schlafe meistens nach 10 Minuten ein.
Und dann stempelst du deine
Bücher. Das stempel ich jetzt in meine Bücher als für die Bücher, die ich behalte, die bei mir zu Hause bleiben, die...
Ist es süß oder exzentrisch? Ich bin unschlüssig.
Ich finde es süß.
Okay. Ich bleib beim... Aber es ist,
also, und ja,
es ist,
da steht süß. Mein Name und Ex Libris und da ist dieser Baum und diese Liege und ich liebe das. Ich liebe das. Und ich finde, also nicht nur das Buch, also wie gesagt, das Buch, alleine, dass wir drüber reden so viel, finde ich toll. Ja. Alleine, dass es mich meinem Kollegen Fuchs auch einfach näher gebracht hat, ist einfach so. Finde ich einfach, das Buch hat was in meinem Leben bewegt und deswegen kommt es in mein Regal. Und es ist ein schönes Buch.
Ich dachte, ich hätte, wenn du aufhörst,
es ist wirklich so schön.
Es ist ein sehr schönes Buch.
Ja, und sogar Fuchs hat das Schönste überhaupt.
Mit Farbschnitt
im hinten drauf. Also könnte ein Drachenliebesroman sein, weil diese Drachenliebesromane haben ja auch alle diese bunten...
Ich glaube, das Cover spiegelt auch diesen Feuerbaum wieder, oder? Die Blätter?
Ja.
Das ist halt das Symbol.
Das hast du immer gesagt, das Cover wirst du noch verstehen. Ich habe gesagt, Muscheln, diese Muscheln.
Jetzt verstehst du es.
Jetzt verstehst du den
Feuerbaum, ja.
Ja, danke.
Oder ist es eins, Entschuldigung, jetzt hast du die Büchse der Pandora geöffnet mit dem Cover, bei mir ist immer ganz stark drin.
Okay, sehr gut.
Ist es nicht, weil sie beschreibt ja am Ende, dass ein Efeublatt das Zeichen für Liebe ist und dass das Herz nur aussieht wie ein Efeublatt und rot ist wegen Liebe.
Vielleicht beides?
Vielleicht sind das stilisierte...
Maybe.
Für mich ist es die Muschel, die erinnert an die Heimat von dieser Insel, von der ihr von Familie kommt.
Ihr geschickt wurde.
Alter, von vielleicht verstimmt auch alles. Verstimmt auch alles.
Auch nicht
Buchcover,
schlecht.
Wie wir. Das kann für alles. Das steht einfach für ganz viele Dinge.
Das ist eine Sanduhr.
Das ist mit dem Kontext ein sehr gutes Cover.
Ja, es ist ein super schönes Cover. Und das war auch nicht günstig mit Prägung und Gold und allem.
Das ist sehr schön gemacht.
Ja. Kennst du den Leihkamp-Verlag? Ich kenne ihn gar nicht.
Ja, die sind leider gerade auf der letzten Strecke.
Oh.
Die hören auf.
Oh. Wirklich?
Ja. Österreicher?
Sind die nicht irgendein Imprint von irgendwas?
Mm-mm. Das ist ein selbstständiger Independent-Verlag. Gott, hoffentlich sage ich jetzt hier nichts Falsches, aber ich glaube ja.
Kommt das Buch in dein Regal, Coco?
Auf jeden Fall.
Sehr schön.
Alleine, weil es ist wunderschön und ich fand es auch wirklich bewegend. Ich hätte, wie gesagt, für mich hätte das auch 500 Seiten haben können. Ja. Ich wäre cool damit gewesen.
Ach krass, okay.
Voll.
Ich hätte sehr gerne noch was über sie erfahren. Ich hätte, also über die Hauptfigur, die Fiktionale. Ich hätte gerne noch gehört über mehr Freundinnen. Ich hätte gerne noch, wie die Uni-Zeit für sie war. Ich hätte gerne noch gehört, wie die einzelnen Jobs für sie waren, die sie gemacht hat. Ich hätte gerne gehört, wie Dating-Leben für sie hier lief. Da geht sie ja nur einmal mit ihrer Schwester in eine Bar. Und dann kommen natürlich diese Deutschen und sagen, ihr seid hübsche Asiatin. Mhm. Boah, könnte ich ja mit beiden Beinen ins Buch springen.
Ja.
Aber da hätte ich sehr viel
mehr das Persönliche noch mehr tiefer rein. Sie hat es ja immer nur ein bisschen oberflächlich.
Das ist ja auch eine Entscheidung, so wie du am Anfang sagst, du willst jetzt nicht hier für alle sprechen, das ist auch richtig so. Und man will nicht zu viel von sich privat zeigen.
Ja.
Das fühle ich total. Aber das Buch hätte auch doppelt so dick für mich sein können.
Verstehe.
Was ein Kompliment ist, gell?
Ja.
Also, ich hätte gerne mehr davon gelesen.
Was war euer Lieblingsmoment im Buch? Also gibt es so Stellen, wo ihr jetzt im Nachhinein noch dran denkt?
Diese rassistische Stelle mit dem Notarztruf, die hat sich sehr wirklich sehr eingebrannt, weil ich das so hässlich fand, so in so einer Not so zu reagieren. Das hat sich eingebrannt und diese Insel ist so lustig verträumt in meinem Kopf. Ich habe so eine, diese, ich stelle mir die so ganz traumhaft träumerisch vor.
Okay.
So, das ist so. Naja, und eigentlich die ganze Geschichte vom. Vieles, also besonders dieses, die Beschreibung von Gewalt am Ende des Buchs, die haben mich auch sehr beeindruckt, weil man kennt es immer nur als sogenannte ikonografische Bild, also Ikonografien, dieses Sonnenblumenhaus in Rostock. Mhm. Man kennt diese Bilder. Man weiß aber nicht, wie sich das angefühlt hat. Und du bekommst eben auf den letzten Seiten mal einen Einblick, nicht eine komplette Erklärung dafür, wie sich das angefühlt hat in einer Welt, in der man erst gewollt war,
ja,
als in der man irgendwie gewünscht war, als irgendwie Arbeitskollege, Arbeitskollegin, als irgendwie als Freund und Freundin, über Nacht eigentlich zu einem Objekt von Hass wird. Mhm. Und das versteht man überhaupt nicht. Also wenn du eben diese berühmten Bilder siehst aus Rostock, diesen Typen, der sich eingepisst hat und den Hitlergruß macht, das ist ja diese Assoziation, daran denkst du ja nicht, sondern du denkst einfach dran, ja, Baseballschlägerjahre, furchtbar. Das ist der Gedanke, aber zu spüren, was das mit einem Menschen macht, der sein Leben aufgegeben hat, um ein besseres Leben zu haben, dann für einen kurzen Moment dieses bessere Leben möglicherweise hat, dann auch noch beschissen wird und dann auch noch Opfer rassistischer und gewaltvoller Übergriffe wird, dann denkst du, okay, krass. Also das ist das, was ich vorhin auch meinte mit, ey, was Eltern durchstehen, um ihren Kindern oder sich selbst ein besseres Leben zu ermöglichen, ist echt beeindruckend. Und das wird eben deutlich in den letzten 50 Seiten. Das hat sich, ich glaube wirklich, ich nehme es alles zurück, die letzten 50 Seiten haben sich eingeprägt.
Wie immer eine sehr lange Vorsprache für die letzten 50 Seiten von Tino. Ich habe währenddessen die Zeit genutzt, vielen Dank dafür. Meine Lieblingsstelle ist, du findest Seite 80.
Genau, konkret kann ich auch nachgucken.
Ja. Ja, manchmal hatte ich das Gefühl, als wäre mein Leben nur eine Generalprobe. Das ist genau das, was Luca am Anfang gesagt hat. Alles ist so immer, oh, vielleicht wird es dann, ich warte jetzt noch und dann wird's. Und dieser mittlere Part, der beginnt mit, manchmal hatte ich das Gefühl, als wäre mein Leben nur eine Generalprobe. Dinge passierten, ich reagierte. Oh, das fühle ich so sehr.
Krass, ne? Ja.
Das finde ich, ist so ein schlauer Satz. Das, weil man lebt ja in so einer Maschinerie und dann passieren die absurdesten Dinge und du reagierst auf alles. Das fühle ich schon wirklich sehr, diesen Teil. Also Seite 80 ist mein Aha-Moment.
Schön. Also ich finde, dass dieser Satz, den du gerade vorgelesen hast, ist auch so dieses Punktuelle, wo sie immer so richtig so, bam, es hittet jetzt. Richtig, ja, ja. Hart. In ganz kurzen Sätzen.
Das ist auch wirklich satztechnisch für mich als Grafikerin sehr schön gemacht. Mhm. Der Text ist ja kein stumpfer Fließ, also stumpf ist nicht negativ, ja, wenn das andere machen, gemeint. Es fließt ja nicht in einem durch, sondern da sind ja wirklich immer diese Einschübe. Das ist schon echt sehr gut gemacht.
Ja.
Ich kann auch keinen Lieblingsmoment bestimmen. Für mich sind das wirklich die Sachen, die Momente, die so dann angeregt haben, darüber nachzudenken. Ich glaube dann vielleicht sogar wirklich am meisten die Passage mit Tien,
mhm,
weil ich da darüber sehr viel nachdenken musste und es auch sehr schön fand, wie sie darüber nachgedacht hat und über diese Freundschaft und über diesen Teil der Liebe und wie sie einfach auch, und das sind auch die Sätze, die du wahrscheinlich auch unterstrichen hast, ich sehe das schon, das müssen wir eigentlich vergleichen, wie sie dann einfach diese Fragen aufwirft und wie sie dann so Vergleiche auch zur Liebe macht, wo ich so dachte, wow.
Die stellt eh sehr viele Fragen. Ja. Also das ganze Buch ist immer wieder mit auch so einer Aneinanderreihung von, ja, kleinen Fragen. Ist das so? Gehört das so? Ja. Sollte das so sein? Fühlen sich andere Menschen auch so? Und lässt das aber auch offen.
Also wir haben uns entschieden, nicht zu raten, sondern wir haben eigentlich alle...
Jeder kann gesagt, eigentlich machen, wie er will. Wenn jetzt jemand auch hier im Saal mit 7 von 8 Sternen...
Kannst du schon kurz sagen, was ich gut fand?
Mhm. Ja.
Also Tiens Geschichte war für mich so heil... Also das Schönste, nicht das Schönste, aber was für mich besonders im Kopf blieb, weil das war diese Verbundenheit auch als Tieren, als Person, Personifikation zu der Verbundenheit zu Vietnam. Das fand ich einfach sehr schön gelöst anhand von Tieren. Und einen Moment fand ich sehr witzig, irgendwie auch sehr in diesem ganzen, in der ganz Schwere der Geschichte von ihr, gab es auch diesen Moment, wo der Vater diese Katze gefunden hat.
Ja, voll.
Oh, es hat mir so.
Ja, voll.
Dieser Moment.
Das war toll, stimmt.
Oh, ja. Ich habe da gelacht beim Lachen, also Freudelachen. Ich war so, oh, eigentlich gibt es mal einen schönen Moment für die ganze Familie, wo alle kamen. Diese Katze, die, das war irgendwie von Kunden oder Nachbarn, die weggelaufen ist und hat der Nachbar, der Vater, die Katze gefunden. Und sie hat sie so beschrieben, wie mit: Da kam so viel Freude raus, die sie gar nicht gewohnt war von ihrem Vater, dass sie diese Katze gefunden haben. Und ich fand das irgendwie so schön.
Ja, das ist eine schöne Stelle.
Das ist ein toller Moment.
Ich habe noch mir ist jetzt eine Frage noch an Fug eingefallen, die würde ich noch schnell stellen. Und dann würde ich gerne noch schnell die Bücher, die wir für die nächste Folge vorschlagen.
Ich bin wie immer hervorragend vorbereitet.
Sehr gut.
Wenn du jetzt deine Vietnam mehr embraced und nach Vietnam fährst und wieder hier bist, was ist dein Reflektieren-Moment. Hast du sowas, dass du auch sagst, das vermisse ich oder das ist das, was mich dorthin verbindet? Ist es irgendeine Pflanze oder ein Lied oder?
Ein Geruch.
So das Alltägliche. Weil hier habe ich immer einen geregelten Ablauf. In der Woche arbeite ich, am Wochenende chillen oder mit Freunden oder seinen Hobbys nachgehen. Also mit Namen war es ein Lebensgefühl. Es ging so viel Part, sorry, ganz viel Part, aber mit Namen ist es ein Lebensgefühl. Das ist so, es fühlt sich sehr leichter an, dort zu sein. Natürlich kann ich sagen, mit meiner bisschen privilegierteren Position, als wenn ich da arbeiten würde, ich glaube, das wäre anders.
Ja.
Aber das ist so, du gehst da echt mit leicht, ganz anders hin.
Mhm.
So, die Leute begegnen dich auch anders. Irgendwie auch viel direkter, offener. Und da hast du weniger Berührungsangst, einfach mit Konversation mit jemandem einzugehen. Hier ist man immer ein bisschen vorsichtig, mit wem du redest. Und ich bin auch immer vorsichtig, wenn Leute mich ansprechen. Was will die Person erstmal von mir?
Mhm.
Und wenn dann mal das ganz anders ist, so, ja, ja, klar, okay, was? Okay. So, das ist so, dieses Lebensgefühl.
Okay.
Das merkst du, wenn ich Musik höre, was ich damals 2023 viel gehört habe in Vietnam. Vom Essen esse?
Ja.
Weil es nicht mit Vietnam verbindet? Oder?
Asiatisches Essen in Vietnam?
Asiatisches Essen in Vietnam.
was für Vietnam beim Asiaten?
Nee, aber so kleine Dinge erinnere mich immer an Vietnam zurück. So. Also zumindest meine Zeit in Vietnam, als ich da war. Das ist so, würde ich sagen.
Was lesen wir als nächstes?
Nein. Mann, mein Telefon ist draußen.
Hast du es nicht im Kopf oder hast du...
Also ich lese jetzt eine richtig krasse Schmonzette im Nachgang.
So einfach fürs...
Wie heißt die?
Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe mir gerade gestern, das war das letzte Buch, was ich in meiner Buchhandlung selbst bestellt habe. Und das hat Ninia La Grande empfohlen. Und ich lese alles, was Ninia La Grande empfiehlt.
Mhm.
Empfiehlt, Entschuldigung, Sprachfehler, aber ich weiß den Titel gerade nicht. Aber während Tilo auch schon scrollt und dann seinen Titel sagt, werfe ich gleich was richtig ernst gemeintes in die Runde.
Okay.
Ja, willst du es jetzt in die Runde?
Nein, ich muss noch denken.
Ach so. Dann, ich würde sehr gerne vorschlagen, Lukas Rietschel, Sandes.
Ich weiß natürlich, was ich vorschlage.
Lukas Rietschel Sandes?
Nein, natürlich nicht.
Um was geht's da?
Ich weiß nicht so richtig. Also meine Mutter hat es mir empfohlen. Es ist auf jeden Fall eine Ostgeschichte. Und so dieses so Großwerden, glaube ich, in der Ostprovinz.
Das klingt so nach einem Tilo-Buch.
Da habe ich, gesehen, dass Hendrik Bolz auch wieder ein neues Buch
hat. Der hat auch ein neues, aber das kommt ja erst später. Das können wir dann machen.
Sehr gerne lesen. Ja.
Im Sommer dann, oder?
Ja, weil das war ja eins meiner Top 3 All-Time-Bücher, die mich geprägt haben.
Wirklich?
Ja.
Krass.
Ich glaube, Hendrik Bolz können wir bestimmt auch dann einladen. Und,
sehr cool.
Ja, also es geht, glaube ich, so um dieses, wie es nach der Wende ist, dieses Leben. Und ich habe irgendwie Lust, das mal wieder zu lesen und wollte das vorschlagen. Meine Mutter hat es sehr gelobt. In der Buchhandlung hat es auch gut verkauft. Und ich dachte mir, hey, cool, dann schlage ich das mal vor.
Okay.
Also wir haben ja die nächste Folge ist ja auch die Quartalsfolge. Da reden wir dann auch über ein besonderes Buch, was du ja auch endlich gelesen.
Das wollte ich jetzt als Buchrunde.
Welches?
Ah ja, mach.
Der Regroman.
Ah, endlich.
Also bin ich dann die Einzige, die es noch lesen muss.
Ich lese es dann auf jeden Fall auch nochmal. Ja.
Das ist wirklich crazy.
Krass. Das Buch?
Der Regenroman.
Aber ich meine, darüber können wir ja so oder so reden in der Quartalsfolge.
Ja, wir können ja, wir schlagen es einfach mal vor.
Er willst du es vorschlagen?
Ich will es unbedingt vorschlagen.
Okay. Endlich.
Okay. Okay, ich schlage vor, ich bin auch nicht so gut vermittelt, weil ich so viele Bücher eigentlich noch lesen muss. Gelbe Monster von Clara Leinemann.
Ja, habe ich mehrfach jetzt schon gesehen. Da geht es um
weibliche Gewalt.
Ja.
Und das finde ich irgendwie spannend, weil das ein Buch ist, was ich, also ein Thema, wo ich mich noch nie mit auseinandergesetzt habe. Finde ich irgendwie sehr spannend. Es ist ein Debütroman, finde ich immer spannend, Debüts zu lesen. Ja, mein Vorschlag.
Okay.
Darf ich das vorschlagen?
Klar.
Nee. Ich bin der Gast.
Ein wenig Leben nochmal.
Nein, also, ja.
Oh nein, schlagt's nicht vor. Das nehmen die Leute.
Nein, die Leute.
Oh ja, die sollen unbedingt über ein wenig Leben reden. Bitte nicht.
So krank, dass ich nicht komme.
Wirklich, machen das und wir reden so 3 Stunden.
An dem Tag bin ich krank.
Vielleicht ist eine Special-Folge, die Luca und ich machen. Ja. Aber
3 Stunden.
Fan?
Ja.
Dann lies bitte Körper aus Licht.
Körper aus Licht?
Ja.
Okay. Ist es noch schlimmer?
Das ist gleich schlimm, aber aus weiblicher Perspektive.
Oh, okay.
Dann schlag doch Körper aus Licht vor.
Oh, dann schlag...
Krass, das will ich jetzt auch lesen. Also ich schlag auch Körper aus Licht vor.
Fuki schlägt jetzt einfach Körper aus Licht vor.
Weil ein wenig Leben mein Lieblingsbuch ist, schlage ich jetzt Körper aus Licht vor.
Ach, sehr interessant, Körper aus Licht. Wie bist du darauf gekommen?
Ja, krass. Hast du das in der Buchhandlung
und würdest du auch wieder all deine Freunde dazu animieren, dann für dieses Buch abzustimmen, damit es gewinnt?
Was? Wo redest du, Luca?
Aber jetzt will ich es auch lesen. Das ist krass, dass wenn man so in der Runde das dann hört, dann denke ich mir so, das will ich meinen Vorschlag gar nicht mehr lesen, jetzt will ich das lesen.
Also Körper aus Licht werdet ihr lieben, wenn ihr ein wenig Leben mochtet.
Okay, dann schlage jetzt Körper aus Licht vor.
Sehr gut. Nice. Vielen Dank.
Danke.
Oh, danke für diese schöne Folge.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dabei bist.
Ich habe auch ganz rote Wangen, weil wir haben auch, ich habe auch gerade auf die Uhr geguckt, Leute, wir haben 1,5 Stunden geredet.
Oha.
Ne? Ja, es war sehr lange.
Tschüss.
Ja. Okay, ich verstehe schon. Tschüss.